Wir blicken auf eine englische Woche in der Bundesliga der Frauen. Die Spieltage 8, 9 und 10 sind gespielt und das nehmen wir zum Anlass für unsere legendäre englische Wochentabelle hier im Rasenfunk. Kennerinnen und Kenner wissen Bescheid. Meine Gäste sind Charlotte Bruch vom Tagesspiegel und Kai-Ole Schönemann von Soccer Donner. Und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesen Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo und herzlich willkommen, Charlotte Bruch vom Tagesspiegel. Charlotte, wie schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo, ich finde es auch schön, endlich wieder bei der Bundesliga der Frauen dabei. Ich glaube, letztes Mal war die Saisonvorschau.
Ehrlich, das ist, verrückt, ja? Ey, wie die Zeit vergeht. 10 Spieltage schon her. Naja, und dann, aber die Zeit, sie vergeht bei manchen Gästen schneller, denn auch Kai-Ole Schönemann war schon seit 2023, seit dem Dezember und dem 10. Spieltag damals nicht mehr zu Gast hier im Rasenfunk. Deswegen freue ich mich umso mehr. Schön, dass du da bist, Kai.
Ja, freut mich auch. Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
Wie hat sie euch denn gefallen, die englische Woche, Kai, wenn du magst, fang mal an.
War spannend, ne? Also schon ein paar Überraschungen mit dabei und auch ein paar weniger überraschende Sachen. Aber also ich fand es insgesamt sehr gut. Ich glaube, 11, 12 Tage am Stück Fußball habe ich auch nicht ganz so oft.
Aber wie ist das so, wenn man das auch beruflich verfolgt für Soccer Donner? Also ab welchem Punkt wird es auch anstrengend? Sei ehrlich.
Es wird dann ab dem 9. Tag am Stück dann doch schon mal ein bisschen anstrengend, weil du natürlich auch ein bisschen mehr machen musst, als nur die Spiele gucken. Wir müssen ja dann auch immer noch händisch die Spielberichte einpflegen, haben dann ja auch noch so ein bisschen den journalistischen Auftrag, wollen die Social-Media-Kanäle bedienen und das ist dann doch in der Masse dann schon manchmal ein bisschen anstrengender.
Und das Ganze verteilt auf wenigen Schultern und neben allerlei anderen Tätigkeiten. Charlotte, wie war es bei dir?
Ich muss nicht jedes Spiel verfolgen, aber nicht zum Glück. Aber ich habe es natürlich für einen Podcast dann gerne gemacht. Also ich fand, es waren spannende Spiele dabei. So ein paar Teams, die eh schon vorm Start unterwegs waren, finde ich, haben es bestätigt. Mhm. Ich bin froh, dass es zumindest am 10. Spieltag keinen Kreuzbandriss gab, soweit ich weiß. weil ich gerade das Spiel Freiburg-Leverkusen gesehen habe, habe ich mir so gedacht, boah, die Spielerinnen, die sind jetzt schon ein bisschen durch, habe ich das Gefühl, nach dieser englischen Woche. Also es war, glaube ich, schon sehr anstrengend. Aber für mich auch sehr spannend.
Ja, habe ich mir auch gedacht, als Marielle El-Sharif gleich zweimal mit Schmerzen im Oberschenkel liegen geblieben ist. Und ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, erstmal, wenn eine Torhüterin liegen bleibt und sich irgendwo hinfasst und es könnte was Muskuläres in Anführungszeichen sein. Aber da sah es dann schon sehr schmerzhaft aus. Und da dachte ich mir auch, naja, das könnte auch wirklich die Belastung sein, die wir haben. Aber gut, die Belastung, die hatten auch wir, denn wir haben natürlich versucht, alle Spiele aufzuarbeiten. Was wir jetzt allerdings nicht machen werden, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine Detailanalyse der letzten beiden Spieltage. Den 8. Spieltag, den haben wir ja in einer eigenen Sendung besprochen und die Erfahrung der vergangenen 11 Jahre Rasenfunk zeigt, niemand möchte am Ende einer englischen Woche dann nochmal zwei andere Spiele detailliert analysiert haben, aber worüber sich viele von euch immer gefreut haben und manche fiebern da auch immer richtig darauf hin nach englischen Wochen, ist die berühmte englische Wochentabelle. Was ist das? Ja, es ist denkbar einfach. Wir bilden einfach eine Tabelle aus den letzten 3 Spieltagen und gehen die dann von unten nach oben durch und damit kriegen wir natürlich einen Eindruck davon, wie gut oder schlecht Teams performt haben. Und das machen wir jetzt auch in dieser Liga der Frauen und sprechen dann etwas allgemeiner über die Teams. Und das Erste, mit dem wir da beginnen müssen in dem Fall ja, ist der erste FC Union Berlin, der am Ende bei 0 Punkten rauskommt aus diesen 3 Spielen. Ergo 3 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 1:11. Man hat 0:3 verloren in Bremen, das haben wir noch besprochen in der letzten Sendung. Unter der Woche gab es dann ein 1:4 zu Hause gegen Wolfsburg, noch mit 1:0 in Führung gegangen. Den VfL richtig beschäftigt, aber am Ende dann doch sehr deutlich verloren mit 1:4 und dann ging es zum FC Bayern und da war dann relativ früh zu sehen, so arg viel besser würde es da auch nicht werden. Am Ende ist es ein 0:4 für ein ja auch unheimlich verletzungsgebeuteltes Union. Charlotte, wenn du magst, du hast ja auch die räumliche Nähe mit dem Tagesspiegel. Wie würdest du denn jetzt diese englische Woche und damit auch so ein bisschen die Saison von Union bis hierher einordnen?
Also ich glaube, es fing schon, genau, du hast es schon gesagt, mit der Niederlage in Bremen an, die, glaube ich, sehr wehtat, aber auch verdient war. Und da war man dann schon so, glaube ich, von der Stimmung her, okay, und jetzt kommt Wolfsburg und dann Bayern. Bayern auch schon am Freitag. Also wirklich eine harte Woche. Und es ist jetzt auch so gekommen, wie es man dann, also wie man es auch ein bisschen erwartet hat natürlich. Weil bei Union einfach wirklich viele verletzt sind, aber eben auch viele Leistungsträgerinnen verletzt sind. Also das merkt man halt einfach, wenn irgendwie, also auch Langzeitverletzte, ne, wie eine Anna Ehling, dann natürlich Tanja Pawolek. Und da kam jetzt immer mal wieder, glaube ich, auch so kleinere Verletzungen dazu. Es kehren auch immer wieder welche zurück, aber zwischendurch, zumindest vor dem Spiel gegen Wolfsburg, waren wir, glaube ich, bei 10 Verletzten, die da gefehlt haben. Also habe ich natürlich von Soccer Donner. genau, also es ist ein bisschen wie erwartet gekommen. Und ich finde, was man Union aber zugutehalten muss in diesen Spielen, ist, dass sie nie aufgegeben haben. Selbst wenn sie schon deutlich zurücklagen haben, sind die schon trotzdem sehr engagiert aufgetreten und haben alles versucht. Aber ja, es fehlt halt auch einfach gerade so ein bisschen die Qualität. Da sind jetzt einfach Spielerinnen dabei, die, glaube ich, eigentlich teilweise sogar nur für die dritte Reihe sozusagen eingeplant sind. Sehr viele junge Spielerinnen, die sich mal ausprobieren dürfen und das auch teilweise wirklich gut machen. Aber ja, und es ist halt die Defensive, die immer so ein bisschen, oder worauf immer der Fokus liegt bei Union, die hat in diesen drei Spielen jetzt schon dann wirklich sehr löchrig gewirkt. Und ja, nach einem guten Beginn in dieser Saison ist jetzt gerade so eine Phase, wo es extrem schwierig ist. War auch klar, dass sie jetzt nicht jedes Spiel, glaube ich, durchziehen, auch mit ganz vielen gesunden Spielerinnen. Aber klar, jetzt kommt gerade so ein bisschen alles zusammen, glaube ich, bei Union. Genau.
Inklusive ja der Gegner, also gegen Wolfsburg und Bayern, hätten wir alle jetzt nicht auf einen hohen Sieg getippt, sage ich jetzt mal, selbst in Vollbesetzung. Dementsprechend ja, Kai, auch so ein bisschen eine erwartbare Delle, tut aber natürlich weh, mit 1:11 aus so einer Woche rauszugehen. Geht dann im DFB-Pokal jetzt dann weiter zu Hause gegen Jena, bevor man zu Hause gegen den HSV spielt. Also man könnte auch sehr schnell wieder den stimmungstechnischen Turnaround schaffen. Was sind denn deine Gedanken zu Union?
Ja, also wie du schon sagtest, Möglichkeiten für einen Turnaround sind jetzt natürlich schon eher da. Aber du hast halt auch in dieser Woche gleich drei richtige Bretter gehabt, ne? Also Bremen war, fand ich, schon in den Wochen zuvor spielerisch auf einen aufsteigenden Ast gewesen. Und dann kriegst du natürlich die beiden Top-Mannschaften der Liga mit der Voraussetzung, dass sogar 6 potenzielle Stammspielerinnen langfristig jetzt ausfallen. Ist das natürlich dann schwierig für so ein Team wie Union, das aufzufangen. Ich fand sie gegen Bayern sogar spielerisch an manchen Stellen richtig gut, haben auch gut mitgehalten. Aber mir fehlte schon am Ende, wie Charlotte sagte, auch dann in der Breite die Qualität, und ist jetzt halt einfach letztendlich auch den Verletzungen geschuldet. Ich glaube, wenn da jetzt ein bisschen was zurückkommt oder nachkommt irgendwann wieder, dann werden sich die Ergebnisse bei Union auch wieder drehen.
Aber wie schnell rechnet ihr damit? Denn ich finde das jetzt total schwierig, Union zu bewerten, weil, also wenn wir auf die Gesamttabelle blicken, jetzt nicht auf diese englische Wochentabelle, dann ist ja alles halbwegs im Lot. 7 Punkte Vorsprung auf Jena und auf Essen, über die werden wir später noch sprechen. Das ist erstmal völlig in Ordnung, und selbst wenn das noch ein bisschen enger werden würde, hätte man ja noch die direkten Duelle und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite ist ja genau das, was du gesagt hast, nicht wegzudiskutieren, dass man eben auch Langzeitverletzte hat und dass man diesen Kader, den man eben mit viel Geld auf Erstliganiveau gehoben hat, ich glaube, das kann man schon so sagen, dass der jetzt eigentlich wieder zurückgeworfen wurde, vielleicht sogar unter Zweitliganiveau, also das meine ich jetzt nicht von der Leistungsfähigkeit der Spielerinnen her, sondern eben von der Kaderstruktur her, also Spielerinnen, die man für die zweite Liga schon mit dabei hatte, die sind ja jetzt auch noch mit dazu verletzt, und deswegen fällt es für mich irgendwie total schwer, jetzt Union so perspektivisch einzuschätzen. Und ich bin auch gespannt, ob sich irgendwas in der Herangehensweise ändern wird. Gegen Wolfsburg und Bayern konnte man das jetzt noch nicht so wirklich sehen. Da gab es so ganz kurze Pressingphasen auch mal, die waren gut. Und dann hörte das auf, und dann kann das Kraft gewesen sein. Die Wechsel wurden ja auch durch den dünnen Kader dann, also hast du auch nicht mal alle Wechseloptionen, die du sonst vielleicht gezogen hättest. Aber ich stelle mir schon die Frage, wie geht das jetzt quasi bis zur Winterpause vielleicht noch weiter?
Ich kann einmal dazu was sagen. Also ich habe so gegen, das war jetzt gegen Bayern, genau, ist zum Beispiel, Also es wird sehr schwierig, glaube ich, bis zum Winter. Also die, ich glaube, da geht es jetzt schon darum, bis zum Winter irgendwie jeden Punkt zu sammeln, vor allem gegen die Teams, die unten stehen. Und gegen Bayern zum Beispiel ist ja dann eine Nele Bauereisen zurückgekehrt, von der ich eigentlich, also die habe ich bei Nürnberg ab und zu spielen sehen, schon in der zweiten Liga, und fand die sehr stark, und die ist immer wieder ausgebremst worden jetzt von so kleinen Verletzungen und hatte dann auch nicht so viel Spielzeit. Und dann gibt's noch eine Judith Steinert, die jetzt immer mal wieder gespielt hat und die ja auch wirklich richtig gut ist da auf der linken Seite oder auch rechts. Aber die, da merkt man auch, dass der die Spielpraxis fehlt. Und ich glaube aber, also das wird jetzt kommen, und von den beiden Spielern erwarte ich schon, dass dann das Union dann insgesamt wieder so, klar, die haben jetzt vorher, Nele Bauereisen war jetzt nicht unbedingt gesetzt, aber meiner Meinung nach lag das halt daran, dass sie immer wieder irgendwie mit kleineren Sachen zu kämpfen hatte. Mhm. Und dann, bei Union ist es auch immer schwierig abzuschätzen, weil klar, manche Langzeitverletzte kriegt man mit, aber bei manchen Spielerinnen weiß man gar nicht so richtig, was die haben, weil Union das manchmal auch gar nicht kommuniziert so richtig. Also genau, bei Pavulek sieht man es, die hat zum Beispiel jetzt den Schuh angehabt, aber also eine offizielle Diagnose hat, glaube ich, Union jetzt nie bekannt gegeben, sieht aber auch nach was Längerem aus. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Union, die haben eh eigentlich ja einen defensiven Ansatz, in dem sie sagen, erstmal hinten sicher stehen und dann schnelles Umschaltspiel nach vorne. Und Wolfsburg und Bayern sind natürlich Gegner, wo das extrem schwierig ist, da gut nach vorne umzuschalten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man mit so einem Ansatz gegen andere Gegner da schon punkten kann. Aber da geht's auch vielleicht so ein bisschen darum, also ich fand eine Eileen Campbell zum Beispiel zuletzt sehr gut, die hat jetzt gegen Bayern auch nicht spielen können. Und bei einer Sophie Weidauer geht eigentlich noch mehr. Aber da denke ich, da warte ich auch noch so ein bisschen drauf, dass die bei Union jetzt nochmal so richtig abliefert. Aber klar, das sind natürlich jetzt irgendwie Spekulationen, wo man aus Union-Sicht wahrscheinlich hofft, dass da jetzt noch ein bisschen mehr kommt. Aber ja, da sind zumindest so ein paar Spielerinnen, die jetzt wieder so langsam reinfinden.
Und ja, auch zum Teil eine Neuverpflichtung, wie zum Beispiel Georgieva, die gekommen ist von Florenz. Kai, du als Wächter über Transfers, glaubst du oder weißt du vielleicht sogar schon, wird sich da vielleicht sogar im Winter noch was tun? Weil Union schmeißt ja Geld drauf auf Probleme, aktuell zumindest noch.
Also ich weiß aktuell noch nichts, das kann ich schon mal so sagen. Also zumindest ist bisher noch sehr ruhig. Ich kenne auch andere Zeiten, da war es bei Union gar nicht ruhig, was Transfers betrifft. Also ich vermute mal, dass die schon im Hintergrund ein bisschen am Gucken sind, aber wer tut das gerade aus dem unteren Drittel nicht? Mhm. Ich vermute, dass sie den Markt schon ein bisschen weitreichender sondieren, weil einfach jetzt auch mit den kürzlichen Verletzungen von Corinna Janis zum Beispiel einfach auch nochmal Spieler ausfallen, die man vielleicht dann doch jetzt nicht ohne weiteres aufhängt. In der Defensive haben sie ja schon reagiert mit Georgieva. Der Transfer kam ja dann auch etwas überraschend. Und ich denke, bis zur Winterpause müssen sie sich durchschleppen, da kommen sie gar nicht drum herum. Und ich vermute mal, dass die eine oder andere Leistungsträgerin aus dem näheren Ausland oder aus der zweiten Liga vielleicht dann auch nochmal interessant werden könnte für Union.
Ist halt insofern interessant, weil Union hat jetzt das Pech, dass der erste Spieltag der Rückrunde noch vor der Winterpause stattfindet, weil der Gegner damals war der erste FC Nürnberg, zu Hause am ersten Spieltag hat man unentschieden gespielt. Man wird jetzt nämlich noch spielen gegen Jena im Pokal, okay, können wir ein bisschen ausklammern, aber eben in der Liga gegen den HSV, Hoffenheim, Frankfurt und dann eben Nürnberg als letztes Auswärtsspiel am 21. Dezember, beziehungsweise ist, glaube ich, noch nicht genau terminiert, aber an diesem Wochenende dann eben. Dritter Advent. Das wäre natürlich günstiger, wenn das Ende Januar wäre, wenn man wieder viel Zeit Rehabilitation gehabt hätte für Rehabilitation. Aber ja, ich bin gespannt und ich bin auch gespannt, wie wir dann mal die Saison von Union bewerten, weil aktuell, finde ich, ist man so in einem Nirvana. Also man kann natürlich schon Dinge kritisieren, man kann auch Dinge loben, aber man weiß ja auch gleichzeitig auch, wie die Situation ist und jetzt in dem Fall jetzt sogar auch, wer die jüngsten Gegner waren. Und dann fühlt sich so ein bisschen unsinnig fast an. Also da müssen wir auf die wirklichen Prüfsteine noch warten. Unter anderem ja dann am 21. November zu Hause gegen den HSV. Das wird wichtig. Also das ist die Situation bei Union. Und mit dem HSV habe ich dann auch schon quasi den vorletzten der englischen Wochentabelle genannt, denn auch der HSV geht tatsächlich ohne Punkte aus dieser englischen Woche heraus. Er hat ein Torverhältnis von 2:8 und damit etwas besser als Union und deswegen ist man eben nicht letzter in dieser Tabelle geworden. Die Ergebnisse waren ein 0:4 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, das haben wir ja noch besprochen. Dann ein 1:2 in Leverkusen, das auf vielerlei Hinsicht schmerzhaft war, denn es hätte einen Strafstoß geben können. Man hatte den Ausgleich erzielt und bis in die 96. Minute hinein ein 1:1 gehalten und dann aber auch durch ein schlechtes individuelles Abwehrverhalten den 1:2 Treffer noch kassiert und damit eben verloren in Leverkusen. Und das Spiel jetzt am Wochenende zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg, was natürlich allein aufgrund der Konstellation der Tabelle eine wichtige Rolle gespielt hat für den HSV, das verlief auch unglücklich. Also beide Teams hatten Chancen, der HSV geht sogar in Führung, aber dann schafft es Nürnberg, dieses Spiel zu drehen durch eine Drecke, eine Ecke und eine sehr gute, ja, also sehr gute Leistung. Ich glaube auch, dass man vielleicht sagen kann, ich weiß nicht, Kai, wie du siehst, dass tatsächlich auch Nürnberg da verdient gewonnen und der HSV damit auch verdient verloren hat. Aber es gab eben die Chancen und es alles ist kondensiert so in einer Szene. Brunthaler köpft an dem Pfosten, also trifft nicht für den HSV. Und im Gegenzug trifft Nürnberg. Und das scheint, zumindest so verstehe ich auch viele HSV-Fans, das scheint gerade so ein bisschen typisch für die Saison zu sein. Findest du auch?
Ja, passt so ein bisschen in das Gesamtbild vom HSV aktuell irgendwie. Vorne die Dinger nicht zu machen und hinten unglücklich immer wieder welche zu kassieren. Ich finde aber, der HSV hat auch an manchen Stellen sehr seltsame Aufstellungen. Wenn ich sehe, dass eine Viktoria Schulz in der Innenverteidigung spielt, die kenne ich jetzt schon ein paar Jährchen, dann verwirrt mich das dann doch schon ein bisschen. Ich glaube, man hat sich ein bisschen mehr erhofft von den Spielerinnen, die man im Sommer geholt hat. Dazu kommen jetzt natürlich dann auch nochmal Ausfälle wie bei fast jedem Bundesligisten, die man vielleicht so nicht erwartet hat. Und fällt dem HSV gerade schwer, das Ganze zu kompensieren. Hier wissen wir zum Beispiel, auf der Torhüterposition ist der HSV am Gucken und wird wohl im Winter auch was passieren.
Schon wieder? Also die vierte Torhüterin wird jetzt geholt innerhalb von dann 6 Monaten?
Könnte passieren, ja.
Gut. Das Gemeine ist, wenn man die bisherigen Spiele gesehen hat, und damit will ich überhaupt nicht den einzelnen Spielerinnen zu nahe treten, aber dann haben eben Torhüterinnen auch eine Rolle gespielt. Und ich weiß nicht, ob ich es hier on-air mal im Rasenfunk gesagt habe oder es mal nur off-air irgendwann erwähnt habe, aber mir hat tatsächlich nach dem zweiten Spieltag schon von einem Ligakonkurrenten jemand gesagt, mit Blick auf den HSV, ja, die haben ein Torhüterinnenproblem. Und als ich gesagt habe, die haben 3 Torhüterinnen geholt, inklusive der besten Torhüterin Österreichs der letzten Saison, hieß es, ja, glaub mir, die haben trotzdem ein Torhüterinnenproblem. Charlotte, wie blickst du auf Hamburg?
Um dazu auch noch was zu sagen, ich glaube vor allem gegen Nürnberg, finde ich, ist es halt aufgefallen, dass Heidner da einfach Probleme hatte im Rauslaufen vor allem. Also da hat es irgendwie so gar nicht gepasst und also irgendwie nicht so ein gutes Timing gefunden, was dann schon manchmal so ein bisschen, glaube ich, so eher dann die Auswirkung ist, dass es halt ein bisschen Unsicherheit von hinten auch ausstrahlt und das dann nicht so einfach für die Defensive ist beim HSV. Ich fand vor allem die Niederlage gegen Leverkusen war halt wirklich unglücklich, weil sie da, finde ich, auch gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht haben. Also ich fand da, zumindest in der ersten Halbzeit, war es erstmal gut. In der zweiten dann, war es irgendwo auch verdient für Leverkusen, aber ist natürlich sehr ärgerlich, wenn das Tor so spät fällt. Beim HSV, ich finde nach wie vor vor allem die linke Seite eigentlich stark mit Leni Eggert und Lotta Wrede, wobei Lotta Wrede zweimal zur Halbzeit schon ausgewechselt wurde jetzt. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, ob da irgendwie vielleicht verletzungstechnisch was war, weil Lotta Wrede mir jetzt auch vor allem gegen Nürnberg eigentlich sehr positiv aufgefallen ist, indem sie wirklich immer wieder Dribblings startet, auch recht zentral und da immer viele auf sich zieht, aber dann eigentlich einen guten Zeitpunkt findet, wann sie abspielt und so halt immer wieder viele Räume öffnet. Und generell finde ich, dass der HSV es immer recht gut von hinten rausspielt und am Ende werden dann oft die falschen Entscheidungen getroffen. Also dann ergeben sich eigentlich Räume und dann, also immer in diesen Umschaltsituationen ist dann der letzte Pass sozusagen, ist entweder der falsche oder nicht gut gespielt, also in den Rücken und dann verlieren sie immer wieder Tempo. Und dann ist es am Ende, wenn ein Tor fällt, oft auch wirklich dann so eine individuelle Aktion irgendwie von der Brunthaler, die nach wie vor, finde ich, sehr gut spielt und viel ist auch von ihr irgendwie abhängig, war ja auch gegen Nürnberg wieder mit einem Treffer dabei, oder Hillebrand, was glaube ich dann gegen Leverkusen. Genau, also das ist jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht gelaufen für den HSV, aber ich finde schon auch, dass die da vor allem in der Zentrale, also Svea Stolz spielt, das hat es ja diesmal zum Beispiel gegen Nürnberg auch ein bisschen weiter vorne gespielt, also eher auf der 6 und dann nicht diese Viererkette, das fand ich gar nicht schlecht, aber ich finde, das muss ich auch noch so ein bisschen finden. Ja, und auch gegen Nürnberg einfach auch dann am Ende verdient verloren, muss man sagen. Also wir sprechen ja noch über Nürnberg, aber Natascha Lein hat da schon mit ihrem Tempo wirklich extremen Einfluss genommen. Die hatte allein 2 gelbe Karten mitgezogen, weil beim HSV dann irgendwie das Tempo so ein bisschen gefehlt hat. Ja, und ist natürlich extrem bitter, weil Nürnberg natürlich der direkte Konkurrent ist. Also da zu Hause dann zu verlieren, kann man sich eigentlich nicht so richtig leisten, würde ich sagen.
Ja, vor allem, wenn man also das Torverhältnis mit einbezieht, das sieht jetzt inzwischen eben gar nicht mehr gut aus beim HSV mit minus 14, schlechter als das von Jena beispielsweise. Und wenn man die Unfähigkeit, Kontrolle zu haben, mit einbezieht. Und das ist jetzt aber extrem ungerecht, weil wer wirft einem Aufsteiger vor, nicht Spiele zu kontrollieren? Und trotzdem schien mir aber das Problem zu sein gegen den ersten FC Nürnberg, so unter dem Strich. Weil der Klub es immer wieder geschafft hat, sich Chancen herauszuspielen, weil immer wieder es dann Ballverluste gab, die dem HSV wehgetan haben, und dann glaube ich auch festgestellt zu haben, dass das bei den Spielerinnen was gemacht hat, dass sie dann noch ein bisschen mehr eher auf den sicheren Pass gegangen sind, und mit dem sicheren Pass wirst du gegen eine gut stehende Abwehr, wie sie beim Klub da war, wirst du dir nur wenige Chancen erspielen. Und das zeigt sich letztlich dann nämlich auch in so anderen Metriken, also bei den Expected Goals zum Beispiel. Danach hätte der HSV das Spiel gegen Leverkusen völlig verdient verloren. Gegen Nürnberg allerdings hatte man da sehr viel Pech dann. Also deswegen, ich bin auch hin und her gerissen, aber Liebrenkau hat sich jetzt auch sehr kritisch geäußert. Also hat gesagt, dass wir sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung haben wir aktuell nicht das Niveau. Bei uns im Rasenfunk-Discord wurde deswegen auch schon spekuliert, ob das vielleicht schon so das Signal nach oben ist, hey, ich möchte noch Transfers haben im Winter. Jetzt hast du ja gesagt, Kai, also auf der Torhüterin-Position, da könnte was passieren. Aber würdest du das denn auch so sehen, dass es eine Qualitätsfrage ist beim HSV, oder fehlt es da vielleicht auch einfach noch an Automatismen, vielleicht auch an so einer blöden Sache wie eben, dass man mal einen Lauf hat und dann kommt da der letzte Pass öfter passend so, wie man ihn braucht?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also wie ich schon eingangs gesagt hatte, ich glaube, der HSV hat sich aus den Transfers, die man im Sommer getätigt hat, schon ein Stück weit mehr erhofft. Ist halt nicht jede so gut eingeschlagen wie zum Beispiel die Brunthaler. Die finde ich unfassbar stark. Die habe ich auch so stark gar nicht erwartet gehabt. Aber sind halt einfach auch noch Spielerinnen, die das Pensum halt noch nicht erreicht haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nochmal auf das Nürnberg-Spiel gehen, also du gehst in Führung und verpasst es dann halt einfach, den Deckel drauf zu machen. Ich glaube, mit einem zweiten Tor kommt Nürnberg auch nicht mehr zurück ins Spiel. Und da vielleicht dann auch nochmal das Unvermögen, vielleicht auch ein bisschen Pech im Spiel noch als solches. Ich glaube, dass sich das Team insgesamt noch weiter finden muss und dass die Qualität noch ein Stück weit angehoben werden muss, das denke ich leider auch.
Und vielleicht, also das jetzt nur mit aller Vorsicht, weil die Fallgröße der Spiele, die wir gesehen haben, ist sehr, sehr gering. Aber vielleicht sind das auch schon so erste Anzeichen für was damals Philipp Eitzinger über Brancao bei sich bei Ballverliebt geschrieben hat, wo er eben ja über ihre lange Zeit in Österreich geschrieben hat und eben vor allem darüber, dass man eben Probleme hat im Ballvortrag, dass es da dann irgendwann zu einem relativ harmlosen Fußball gekommen ist, der dann aber gleichzeitig anfällig war für Konter. Wie gesagt, mit aller Vorsicht, weil es sind viel zu wenige Spiele, die wir dafür gesehen haben. Aber mir ist der Gedanke schon auch gekommen, also vor allem im Spiel gegen Nürnberg, weil da gab es so 2-3 Mal so Steil-Klatsch-Tief-Kombinationen, die haben super gut funktioniert. Und immer wenn Lotta Wrede oder Brunthaler am Ball waren, war was los? Die Vrede-Frage ist wirklich eine große, finde ich. Also es gibt Vrede-Bedarf in Hamburg. Sorry, wenn ich dieses Wortspiel von, ich glaube, dem ersten Spieltag nochmal recycle an der Stelle hier. Aber wir wollen ja umweltbewusst bleiben im Rasenfunk. Aber das fand ich manchmal ziemlich ausrechenbar. Und der Club hatte zwar ein gutes Pressing-Schema, aber das war jetzt auch ehrlicherweise nicht so überkomplex, würde ich mal sagen. Und hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Und immer wieder hat sich der HSV dann auf den Flügel reingespielt und kam dann nicht mehr raus, weil sie oft in so geschlossenen Körperhaltungen dann da auch standen. Also ist jetzt nur ein Detail, aber vielleicht hat man sich ja nicht nur von manchen Spielerinnen mehr erwartet, sondern vielleicht auch von der Trainerin. Aber wie gesagt, und mit aller Vorsicht, weil eigentlich kann man das nach so wenigen Spielen noch gar nicht sagen. Es waren nur so Gedanken, die ich hatte. Es geht jetzt dann weiter gegen Leverkusen, aber diesmal zu Hause. Vielleicht kann man ja dann Revanche ausüben für die Niederlage in der Liga, denn das ist ein DFB-Pokalspiel und dann kommt eben das Auswärtsspiel beim ersten FC Union. Wie vorhin schon besprochen, in der wahren Tabelle steht der HSV auf Rang 12 mit 6 Punkten, hat 3 Punkte Vorsprung vor Jena. Und Jena ist auch genau das Stichwort, denn über Jena wollen wir als Nächstes sprechen, denn Jena ist in der englischen Wochentabelle vor dem HSV und Union gelandet. Warum? Weil man ein Unentschieden geholt hat und das gegen die SGS Essen. Es war ansonsten eine ernüchternde Woche für Jena. Ein 2:4 gegen Leverkusen, das haben wir ja in der letzten Folge noch besprochen, bei dem man doch relativ chancenlos war. Ein 0:2 in Leipzig, bei dem es einen Strafstoß gab, den hätte es nie im Leben geben dürfen, aber ich würde mich zu der These hinreißen lassen. Der Strafstoß hat dann doch nicht den Unterschied und den Ausschlag gegeben für diese Niederlage. Und jetzt eben dann El Absteigico gegen die SGS Essen in einem Spiel, wo man auch gemerkt hat, Charlotte, da wussten beide Teams, um was es geht, allein von der Tabellenkonstellation her. Jena geht in Führung, aber Essen kann ausgleichen und hinten raus, finde ich, hatte Essen auch die besseren Chancen. Also wenn wir mal quasi dieses Spiel als Gradmesser für die Leistungsfähigkeit von Jena aktuell nehmen, ist Jena deiner Meinung nach ein Absteiger?
Ne, kein ganz so klarer, finde ich. Also ich bin ja, hoffe ja eh, dass Jena drin bleibt, aber einfach, weil die es sehr schwer haben von den Gegebenheiten.
Ja.
Aber dieses Spiel war, also es war richtig spannend, weil es hin und her ging. Also es war wirklich vor allem in der Schlussphase ein offener Schlagabtausch, aber das hatte immer wieder so ganz unterschiedliche Phasen, dieses Spiel. Also einmal war, habe ich gedacht, oh, jetzt ist Essen dran, jetzt machen die gleich oder ziehen das Spiel. Dann war wieder Jena irgendwie durch eine Aktion, die gut lief, wieder plötzlich drin im Spiel. Und so ging das eigentlich bis zum Ende. Wobei du schon richtig gesagt hast, so kurz vor Schluss hatte Essen, ich glaube, 2 Großchancen. Erst Elmasi, dann noch Fürst. Und von daher hätte Jena sich nicht beschweren dürfen, wenn sie das Ding verloren hätten. Andererseits, finde ich, wird dieses Unentschieden dem Spiel auch irgendwie gerecht, weil, ja, wegen dieser unterschiedlichen Phasen. Ich finde, bei Jena fand ich diesmal Jaron richtig gut. Also die hat am Anfang noch sehr weit vorne gespielt, hat sich später dann so ein bisschen fallen lassen und das hat ihr, glaube ich, gut getan, weil sie dann ihr Tempo noch ein bisschen mehr ausspielen konnte. Und ich finde auch, dass Jena durchaus immer mal wieder gute Angriffe dabei hatte. Mhm. Auch oft über die Außen, natürlich über Gora, über Bonsu. Und du hast da halt auch diesen absoluten Willen gesehen, dass sie eigentlich dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Also das war ja auch wirklich einfach so offen zum Ende hin, dass eigentlich beide dachten, ein Unentschieden reicht uns hier nicht. Also wir riskieren jetzt alles so. Und das tat dem Spiel natürlich sehr gut, weil es sehr spannend war. Genau, also es ist jetzt, das Unentschieden hilft beiden nicht so weiter, nicht so richtig. Aber ich finde, von Jena war es ein Auftritt, wo man, finde ich, schon eine Vorstellung bekommt, dass da noch ein paar mehr Punkte zu holen sind, auf jeden Fall gegen andere Gegner, weil sie, ich würde mal sagen, in der Defensive fand ich, standen sie recht stabil, mit Ausnahme, finde ich, von Mummert diesmal, die immer so ein paar Kleinigkeiten drin hatte. Aber ja, und nach vorne hat Gentil auch ein gutes Spiel gemacht, Julevic war nicht so richtig gut drin, aber da waren, finde ich, Ansätze zu erkennen, wo ich mir vorstellen kann, dass es gegen Gegner, die da unten sind, auf jeden Fall, wie schon gesagt, für Punkte reichen kann.
Ich meine, immerhin haben wir diesmal einen Kampf um den Klassenerhalt, bei dem alle Tore schießen. Also es ist nicht so wie damals 1 mit Turbine, wo wir dann irgendwann sehr, sehr spät in der Saison das erste Tor bejubeln dürfen. 10 hat Jena schon gemacht, aber eben halt auch schon 23 kassiert. Kai, was sind denn deine Gedanken dazu, zu und auch zu der Einschätzung von Charlotte, dass da noch was gehen könnte. 3 Punkte Rückstand sind es auf den HSV.
Ich stimme zur Hälfte mit ein. Ich habe schon das Gefühl, dass Jena irgendwie immer wieder so kleinere Lichtblicke in ihrem Spiel hat und irgendwie hoffen lässt, dass dann doch noch was geht. Ich glaube aber trotzdem, dass die Gesamtqualität am Ende nicht reicht. Und also Jena war für mich schon vor der Saison Abstiegskandidat Nummer 1 und es hat sich bis hierhin auch weitestgehend bestätigt. Ich glaube, so eine Saison wie Potsdam sie letzte Saison hatte, werden wir so schnell auch in der Bundesliga nicht mehr erleben. Aber Jena ist auch finanziell gar nicht so aufgestellt, als dass sie im Winter jetzt großartig irgendwie nachlegen könnten. Und da sehe ich einfach die Konkurrenz deutlich besser in der Position und vermute mal, dass nach der Winterpause spätestens Jena auch abgehängt wird als solches. Und ja, am Ende war auch irgendwie gefühlt klar, dass Jena in dieser englischen Woche die einzigen Punkte gegen Essen holen kann. Und ich glaube, mit dem Punkt können sie am Ende mehr als zufrieden sein, wenn man sich den Spielverlauf anguckt.
Und das ist halt, glaube ich, genau das Problem. Also es gibt natürlich wirklich positive Dinge, die du sagen kannst über Jena. Ich fand, also es war sowieso ein total interessantes Spiel. Ich habe es quasi im Scouting-Feed gesehen, habe es mir runtergeladen und da hast du keinen Kommentator. Das heißt, du hörst noch besser alles, was gesagt wird am Spielfeldrand und vor allem die ersten 30 Minuten. Also da wurde durchgecoacht und zwar jeder einzelne Pass, jede einzelne Positionierung. Ich weiß, dass Vanessa Fürst eine ganze Weile zu breit stand, aber irgendwann stand sie dann richtig, zumindest so wie es die TrainerInnen bei Essen gerne haben wollten und auf der anderen Seite auch bei Jena. Aber ich glaube, das Stichwort, was du gerade gesagt hast, das Nachlegen, das ist, glaube ich, tatsächlich das, was für Jena wahrscheinlich entscheidend sein wird. Und zwar nicht nur auf dem Transfermarkt nachlegen, sondern eben auch innerhalb von Spielen. Also wir reden ja gleich noch über Essen, aber da wird eben dann eingewechselt eine Potzi und eine Behrensen kommen, unter anderem auch wegen Verletzungen. Und das ist eben einfach eine andere Qualität, die Essen hat. Und so habe ich mir auch erklärt, dass dann Essen hinten raus wirklich nochmal größere Chancen hatten und es dann einer sehr guten Janning zu verdanken war, dass Jena dieses Spiel nicht verloren hat. Und eine Niederlage hätte schon eine kleine Vorentscheidung sein können. So hat man jetzt so ein, ja, so ein Mittendrin-Ergebnis erzielt. Man ist irgendwie noch dran, aber trauert natürlich auch diesen möglichen 3 Punkten hinterher, denn die Frage ist eben, gegen wen Jena noch gewinnen wollen würde. Aber also ich sehe es wie du, Charlotte. Es gibt sowieso eigentlich kein Team, bei dem man denkt, Mensch, ja, dann geht halt wieder in Liga 2, sondern alle haben ihren Charme und ihre eigene Geschichte und bei allen würde man es ihnen gönnen. Ich sehe nur einfach bei Jena, muss ich auch sagen, in diesem Jahr weniger Fortschritte. Ich finde, dass sie von Beginn an mutiger begonnen haben als in der letzten Saison, wo es vor allem, wo die Stärke von Jena eigentlich war, dass sie lange Zeit nicht hoch verloren haben. Im Unterschied zur Turbine Potsdam, weshalb wir schon relativ früh alle gesagt haben, selbst als Jena noch gar keine Punkte gesammelt hatten, haben wir gesagt, naja, aber die haben einen klaren Vorteil gegen Potsdam, weil die Tordifferenz so viel besser ist. Das wird halt in dieser Saison nicht reichen. Sehr wahrscheinlich zumindest. Und deswegen glaube ich, sind sie auch mutiger gestartet und haben aber dafür auch schon den Preis zahlen müssen in so manchem Spiel. Und ehrlicherweise ein bisschen sehe ich es gegen Essen auch so. Also du hättest diesen Gegentreffer nicht kassieren müssen und du hättest diese Führung auch ganz anders noch ausspielen können, aber sie stehen in Summe dann doch nicht stabil hinten drin.
Ja, absolut. Das stimmt. Also sie lassen natürlich zu einfache Tore zu und haben halt wirklich, schaffen es gar nicht, Spielkontrolle zu entwickeln. Also das war in dem Spiel, finde ich, auch schwierig, weil es vor allem in der zweiten Halbzeit dann natürlich auch hin und her ging. Also ich habe auch die Statistik aufgeschrieben, es waren am Ende lange Bälle, 61 zu 63. Also klar, da wird das Mittelfeld auch ein bisschen überspielt. Aber da, also Jena hat es immer hinten recht ruhig gespielt und dann kam eigentlich spätestens ein langer Ball. Und man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass sie sich da ständig nach vorne irgendwie durchgespielt haben. Also Jaron hat ein richtig gutes Spiel gemacht und es waren halt oft auch Einzelaktionen von ihr, die dann irgendwie zu einer Chance geführt haben oder ein Dribbling von ihr, wo sie dann einen auflegt oder so. Von daher sind das dann schon alles irgendwie individuelle Sachen. Und wie du schon sagst, von der Bank kann man dann eben nicht ganz so viel bringen, weil da auch Ich denke immer noch, wer da extrem fehlt, ist zum Beispiel auch eine Fiona Geissner, die noch die ganze Saison wahrscheinlich ausfällt mit ihrem Kreuzbandriss. Aber genau auch natürlich, also Abgänge tun natürlich weh, weil man eben nicht nachverpflichten kann. Also ich hatte auch mal mit Jenas Sportdirektor sozusagen gesprochen und da ist einfach das Finanzielle nicht vorhanden, dass man im Winter irgendwie nachlegen könnte. Das sagen sie auch ganz klar. Da liegt der Fokus auf jungen Talenten, die man hochzieht. Und da läuft es auch zum Beispiel für Carl Zeiss Jena 2 gerade gar nicht schlecht. Also die haben da viele junge Spielerinnen, die, glaube ich, viel Potenzial haben. Nur in der Bundesliga musst du natürlich direkt irgendwie dann abliefern. Und dann ist es natürlich auch, dadurch, dass es ein sehr junges Team ist, ist natürlich auch, es ist eh schon viel Druck dabei in so einem Kampf um den Klassenerhalt. Und von daher finde ich, also es ist eh schon eine Herausforderung, der sie jetzt gegen Essen eigentlich, da haben sie eigentlich standgehalten, finde ich, was das angeht. Also die waren bis zum Ende auch wirklich heiß auf diesen Sieg. Aber ich verstehe schon, wenn ihr sagt, es wird ganz schwierig, vor allem nach dem Winter, weil die Saison, die ist noch lang und andere Teams können halt im Gegensatz zu Jena dann wirklich noch was machen auf dem Transfermarkt. Ja, und bei Jena muss man mit dem arbeiten, was man hat, was auch Potenzial hat, aber genau, viel Zeit bleibt dir natürlich nicht in der ersten Liga, um da irgendwie das erstmal so ein bisschen auszutesten.
Ja, es geht jetzt dann in den DFB-Pokal zum ersten FC Union und dann wird man in Freiburg spielen. Das sind die nächsten beiden Partien für Jena und die Gegnerinnen von Jena, nämlich die Spielerinnen der SGS Essen, die sind auch dann tatsächlich das nächste Team oder bilden das nächste Team, über das wir sprechen wollen. Denn Essen hat eben auch nur einen Punkt holen können aus den letzten drei Spielen, aber bei einem mehr geschossenen Tor. Sie haben beide -4 in der Tordifferenz dieser englischen Wochentabelle, aber Essen hat 4 Tore erzielt und Jena nur 3, also nur in Anführungszeichen. Ich habe es ja gerade schon hervorgehoben. Wie lief die Woche für Essen? Naja, also durchwachsen. Es begann mit einem 1:4 beim FC Bayern. Wir haben es ja in der letzten Folge noch besprochen mit der frühen Führung, aber das war dann auch der letzte Schuss überhaupt in dieser kompletten Partie. Ging dann weiter mit einem dramatischen Spiel gegen Werder Bremen zu Hause. Man liegt schon 0:3 zurück und wird dann durch eine mir nicht erklärliche gelb-rote Karte gegen Werder Bremen wieder zurück ins Spiel geholt. Und dann patzt auch noch Mariella El-Sharif und es steht 2:3 und es gibt noch ein paar Minuten zu spielen. Da wäre vielleicht sogar irgendwie ein 3:3 drin gewesen. Von verdient und unverdient muss man vielleicht dann in dem Punkt nicht sprechen. Und das Jena-Spiel haben wir ja gerade schon ananalysiert und eben den Spielverlauf nachgezeichnet. Kai, die SGS ist so ein Team, wo man schon die ganze Zeit in der Saison gesagt hat, naja, in der Theorie nach könnten die das ja. Es gibt allerdings auch Stimmen, da habe ich mich mit Leuten aus der Bundesliga unterhalten, die bei Vereinen sind, die gemeint haben, ja, aber ob die auch Abstiegskampf können, ist die Frage. Ich hatte jetzt den Eindruck, bei dem Spiel gegen Jena, also ich habe verstanden, warum man lieber eine Strafe dafür zahlt, dass mit Jessica Wissmann eine Trainerin auf der Bank sitzt, die noch nicht die nötige Lizenz hat, als eben jetzt schnell irgendjemanden zu verpflichten, denn ich fand, das sah gut aus. Wie hat dir denn jetzt Essen gefallen zuletzt?
Ich finde schon, dass Essen in den letzten drei Spielen eine Entwicklung nimmt. Also ich finde, von Woche zu Woche oder in dem Fall jetzt von Spiel zu Spiel fand ich sie schon besser. Und dennoch habe ich irgendwie das Gefühl, dass die dieses Faustpfand, was sie mit Högner damals hatten, der hat scheinbar irgendwie immer die richtigen Worte getroffen, um diese Mannschaft auf den Punkt zu bringen. Das fehlt denen einfach irgendwie. Ne? Also es hat ihnen unter dem Trainerduo Gerstner und Augustin gefehlt. Und klar, unter der neuen Trainerin sieht es besser aus. Aber es ist irgendwie dieser nötige Befreiungsschlag, der hat irgendwie noch nicht stattgefunden. Und was ich ganz interessant fand gegen Jena war, wie viele gute Torschancen sie am Ende dann doch liegen lassen. Das, was sie in den Jahren zuvor irgendwie wesentlich besser gemacht haben, da haben sie aus wenig sehr viel rausgeholt. Und ist irgendwie bezeichnend für die Saison, was Essen betrifft. Ne, Ramona Meyer lässt normalerweise nicht so viele gute Chancen am Ende liegen und ist eher dafür eine Garantie auf Tore gewesen.
Ja, interessant. Charlotte, was denkst du?
Bei Ramona Mayer, das sehe ich auch so. Ich finde, in der Saison ist die auch unfassbar viel damit beschäftigt, gegen den Ball zu arbeiten. Also es ist auch irgendwie so, dass, ich hatte es mir auch aufgeschrieben mit den Großchancen, also Jena führt da die Statistik, die Negativstatistik in dem Fall an Chancen, die sie vergeben, glaube ich. Also 6 von 7 haben sie vergeben, was natürlich auch ein Punkt ist, dass sie sich sehr wenig Chancen überhaupt erspielen und die dann aber auch nicht nutzen. Und das war in der Vergangenheit eben genau andersrum. Also Jena war immer dafür, nicht Jena, Essen war immer dafür bekannt, effektiv zu sein. Und bei Ramona Mayer habe ich jetzt auch in dem Spiel, hatte sie ihre Chancen auf jeden Fall und hat dann ja die nicht so richtig nutzen können. Aber bei Essen sehe ich eben auch noch, also bei einzelnen Spielerinnen auf jeden Fall auch eine Entwicklung. Also insgesamt finde ich, ist Essen jetzt besser drin in dieser Saison. Werder war auf jeden Fall ein Rückschritt, also da schon so früh 0-3 hinten zu liegen, das ist dann schon hart. Also wirklich nur also gelb-rote Karte hat sie eigentlich zurück ins Spiel gebracht. Aber insgesamt finde ich, dass zum Beispiel Natascha Kowalski immer besser drin ist. Die hat gegen Jena ein gutes Spiel gemacht. Elmasi mit ihrem Tempo, finde ich eigentlich, hat immer gute Aktionen und ist genau das. Also ich habe das Gefühl, dass das mehr so ein bisschen mehr zusammenfindet. Und dass da eine Vanessa Fürst auf der rechten Seite mit Jackie Meissner zusammen, finde ich, ist eigentlich eine richtig gute Seite. Also die beiden, oder vor allem Meissner, ist, glaube ich, in dieser Phase gerade extrem wichtig, weil die mit ihrer Erfahrung einfach, ich finde, die strahlt auch sowas aus, so eine Sicherheit, und treibt auch immer wieder das Spiel an. Und ansonsten hast du da natürlich auch irgendwie ein junges Team. Also ich habe da schon mehr das Gefühl, dass es da, wie Kai das ja auch schon gesagt hat, dass da gerade so eine Entwicklung stattfindet und dass die jetzt so langsam sich reinfinden, weil, also muss man aber auch natürlich abwarten, wie die nächsten Spiele laufen, weil sonst kann es natürlich genau in die andere Richtung gehen, dass du dann wirklich endgültig in diese Negativspirale kommst, und dann wird es richtig schwer, glaube ich, da rauszukommen.
Ich finde, die Negativspirale haben sie auch schon längst in sich, also ist eher die Frage, da jetzt wirklich rauszukommen, ne, und du hast auch schon richtig gesagt, Elmasi bringt das Tempo auf der einen Seite des Flügels, aber man merkt halt auch den Ausfall von Pucella, die in der Vorsaison weit über allen anderen Spielerinnen stand, rein was die Leistungen betrifft. Und dieses Tempo, was Pucella mitgebracht hat, das fehlt halt irgendwie auch komplett im Offensivspiel. Und Ramona Mayer ist halt auch genau die Stürmerin, die davon profitiert hat, dass sie da zwei schnelle Außen hatte, die sie mit Bällen versorgt haben. Und aktuell hast du halt irgendwie nur eine, die das richtig richtig anzieht, und auch, dass Natascha Kowalski so lange gebraucht hat, um überhaupt in die Saison zu kommen. Also es ist schon so, dass die Leistungsträger irgendwie nicht so richtig gegriffen haben in dieser Saison bis jetzt, die aus den vergangenen Jahren, und wird interessant, wie schnell sie das jetzt hinkriegen, weil also viel Zeit hat Essen in meinen Augen nicht mehr.
Und ich finde, was man merkt, auch in dem Spiel, dass vielen vorne so ein bisschen wirklich das Selbstvertrauen vielleicht sogar fehlt. Also, oder diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen in zum Beispiel Abschlussaktionen. Also da waren so viele Aktionen dabei, wo ich dachte, warum nimmt man sich jetzt nicht diesen Schuss und legt nochmal quer und dann unsauber quer. Also ich glaube, es war einmal Plattner, es war einmal sogar Kowalski, meine ich. Aber da, das waren irgendwie so ein paar Aktionen, wo ich dachte, ja, das ist, glaube ich, auch gerade eine schwierige Situation, wo man sich dann denkt, oh Gott, jetzt bin ich hier gerade in einer richtig guten Positionierung. Entweder ich mache den jetzt oder ich muss ihn querlegen. Also irgendwie wird so ein bisschen manchmal die Verantwortung vielleicht dann noch hin und her geschoben. Aber das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn es gerade eben nicht läuft, weil man sich denkt, ja, so viel Chance kriegen wir nicht, die müssen wir nutzen, weil es halt immer noch eigentlich zu wenige Abschlüsse waren. Also es hätte auf jeden Fall mehr sein können.
Also definitiv, also nach Expected Goals, da steht Essen fast da, wo man sein sollte. Also 8 Tore hat man sich herausgespielt, statistisch gesehen, 6 davon gemacht. Also da gibt's noch ein leichtes Delta. Damit ist man das drittschlechteste Team. Also nur der Club und Jena haben noch weniger Expected Goals. Ist jetzt aber nur die Statistik, denn das, was eben nicht in der Statistik auftaucht, sind eben genau diese Offensivaktionen, die nicht zu Ende gespielt werden. Und davon gibt's wirklich viele bei Essen. Was mir aber gut gefallen hat in dem Spiel gegen Jena war, wie man sich defensiv darauf eingelassen hat, das zu tun, was du gegen einen Gegner wie Jena tun musst. Du musst die Tiefe verteidigen, und dafür musst du unglaublich wach sein und musst einfach vorsichtig sein. Du musst, wenn der lange Ball sich andeutet bei Jena, lass dich lieber fallen, als auf Abseits zu stellen. Ist die sicherere Variante. Und das haben sie eigentlich immer gemacht. Mir ist da keine einzige Situation im Kopf geblieben, und ich habe das Spiel heute gesehen, bei der ich sagen würde, na, da haben sie die Tiefe aber gar nicht abgesichert bekommen. Und das zweite ist, was willst du erstmal machen? Du musst irgendwo einen Zugriff auf die Gegnerin bekommen, und zwar möglichst früh im Feld, damit du nicht so im tiefen Block stehst, weil Strafraumverteidigung nicht der Freund aktuell von Essen. Und ich finde, das haben sie super gut gemacht. Also ich fand, das war so ein richtig snack-tightes Mittelfeldpressing. Es war so, dass sie nicht hoch angelaufen sind. Sie haben nur so ein bisschen gelenkt den Spielaufbau. Und wenn dann der Pass aber ins Mittelfeld kam, dann konnte die Jenerin den Ball nicht annehmen, ohne dass da eine Essenerin schon dran war. Und das haben sie wirklich gut hinbekommen. Und natürlich reicht das nicht, um Spiele zu gewinnen. Und es reicht auch nicht, um alles zu verhindern. Weil du hast dann verlorene Duelle, du spielst auch mal einen Fehlpass im Spielaufbau und so weiter und so fort. Aber gerade als es 0-1 gefallen ist, da finde ich, hätte es schon so einen Moment geben können, wo die Saison noch weiter ins Negative kippt für Essen. Und das war aber eben nicht der Fall. Und sie haben es geschafft, zurückzukommen. Klar, auch über einen Strafstoß, aber der war auch berechtigt und gut herausgespielt. Da war vorher, das haben sie ganz gut gemacht, immer wieder zu verlagern und dann über die rechte Seite und da dann früh die Flanke zu nehmen, hat auch das TrainerInnen-Team sehr gefeiert. Also ich glaube, es war Jessica Wissmann, die da dreimal gesagt hat, geiler Ball, als die Flanke reinkam. Und ich lasse es ihr durchgehen, auch wenn es eine Flanke war an dieser Stelle, denn es war wirklich immer gut rausgespielt. Sie haben links aufgebaut, verlagert auf rechts und dann kam die Flanke sehr, sehr früh so, dass gar keine Jenerin da nochmal draufschieben konnte und irgendwie Druck machen konnte. Also das sind schon gute Elemente. Ob das reicht, hängt, glaube ich, auch mit der Konkurrenz zusammen. Also vor allem natürlich mit dem HSV. Union und Nürnberg sind jetzt schon 8 beziehungsweise sogar 10 Punkte weg. Das ist schon ein großer Abstand. Aber ich sag mal so, ein Sieg jetzt für die Essenerinnen und es geht jetzt weiter auswärts in Leverkusen, dann zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg. Und man wird auch noch auswärts beim HSV spielen. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob das noch in diesem Jahr sein wird oder ob das dann das erste Spiel in der Rückrunde ist. Also das könnte schon nochmal wirklich interessant werden. Ja, tatsächlich, der Auftakt in die Rückrunde in Anführungszeichen, also der 1. Januar-Spieltag, das ist auswärts beim HSV. Und lass mal Essen da irgendwie aus einem sehr guten Trainingslager kommt, mit einem Auswärtssieg starten. Dann haben wir aber nochmal ganz andere Diskussionen hier. Ich bin gespannt. Wie schön es ist, im Konjunktiv über Fußball zu sprechen. Da kann man sich immer alles vorstellen. Und man macht es sich auch sehr einfach. Jetzt wollen wir aber dann über den 1. FC Nürnberg sprechen, der indirekt schon mal zu Wort kam. Wir kommen ab jetzt nur noch zu Teams, die mindestens einmal gewonnen haben in den letzten 3 Spieltagen. Das ist auch dem Club geglückt. Und das, obwohl es jetzt nicht unbedingt danach aussah über weite Teile dieser Woche hinweg, denn es begann mit einem 0-3 beim 1. FC Köln, haben wir besprochen. Was wir nicht besprochen haben, und da sind alle Klubberinnen und Klubber froh drüber, war das 0-6 zu Hause gegen den FC Bayern. Denn das war so deutlich, wie es klang. Man muss es leider sagen, aber weil dann ein HSV-Spiel kam auswärts, bei dem man sich durchsetzen konnte mit 2-1 und das nach Rückstand, ist all das vergessen. Man hat das eine Spiel gewonnen in dieser Woche, das man wirklich gewinnen musste, um sich nicht nur ein gutes Gefühl zu verschaffen. Und Kai, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, man kann auch sagen, der Club hat das nicht unverdient gewonnen, weil man hatte immer einen Fuß in der Tür in diesem Spiel. Wir haben es ja vorhin aus der HSV-Sicht schon ein bisschen besprochen.
Ja, total. Also ich fand, gerade in der zweiten Halbzeit hat Nürnberg nochmal ordentlich aufs Pedal gedrückt. Und wie Charlotte schon, ich weiß gar nicht, zu welchem Team sie Natasja Lein ins Spiel gebracht hatte, aber der Name ist ja schon gefallen. Mhm. Sie ist aktuell die absolute Unterschiedsspielerin beim Club und ja, hat am Ende, glaube ich, mit ihrem Tor auch dafür gesorgt, dass dann nochmal mehr die Brust rausging und die Spielerinnen nochmal mehr Meter gemacht haben. Und am Ende gewinnst du das halt, wie gesagt, auch verdient, weil der HSV einfach auch in meinen Augen noch zu passiv reagiert hatte. Und ja, mit einer Natasja allein als Ausnahmespielerin dann auch verdient gewonnen. Hat mich ein bisschen überrascht. Also gegen Bayern habe ich denen nicht viel ausgerechnet, aber wenn ich den Auftritt in Köln gesehen habe und dann zu Hamburg, dann war das schon ein krasser Unterschied.
Ja, auch weil man vielleicht auch die Stärken von Natasja Lein hier mehr zur Geltung bringen konnte. Also sie hat ja diesmal dann vor einer Viererkette links außen gespielt und da ist sie einfach nochmal in der besseren Startposition, um ihr Tempo auszuspielen, finde ich. Und man kann da allein dadurch die Gegnerin ein bisschen hinten reinpinnen. Dass man das jetzt gegen Bayern nicht gesehen hat, ist klar. Aber auch gegen Köln, finde ich, war das so ein bisschen ein Problem, dass man teilweise einfach zu weite Wege hatte, um irgendwie Torgefahr zu erzeugen. Und das war gegen den HSV besser. Und man hatte auch viele Spielerinnen. Also klar, Lein, die sticht so ein bisschen hervor, war ja dann auch irgendwann Kapitänin. Das gehört zu diesem Spiel noch mit dazu, dass es zwei Verletzungen gab von Guttenberger und von Miller. Beide Ende der ersten Hälfte mussten ausgewechselt werden. Und deswegen war dann Lein irgendwann Kapitänin. Deswegen meinte ich, es stach nochmal hervor. Aber auch andere Spielerinnen, Licina zum Beispiel, die hat gleich zwei, drei gute Chancen gleich in der Anfangsphase vorbereitet, eine auch vergeben. Wir haben eine Spielerin wie Mironi dann mal gesehen, die so eine Mischung aus Rechtsaußen und Rechtsverteidigerin gespielt hat in der Schlussphase, aber jeden Weg einfach mitgemacht hat, und Baumgartl hätte ja sogar noch das 3:1 machen können in der 91. Minute, dann wäre es sogar ein deutlicherer Sieg noch geworden. Also Charlotte, wir haben ja vorhin über den HSV schon gesprochen, wir haben über Jena jetzt gerade schon gesprochen. Da ist schon ein ganz schöner Unterschied zum 1. FC Nürnberg zu sehen, oder?
Ja, finde ich auch. Also klar, durch Natasja Lein auch, die ich schon gegen Bayern gut fand, die da schon gezeigt hat mit ihrem Tempo, was sie drauf hat. Aber insgesamt, also da waren wirklich so ein paar Spielerinnen, du hast jetzt schon genannt, Licina fand ich richtig gut auch. Hat es gut gemacht. Hohmann auch, finde ich, immer mit viel Tempo da im Anlaufen. Das ist, glaube ich, auch eklig, gegen die zu spielen von hinten raus. Und wenn du eben, wenn dir eigentlich das zentrale Mittelfeld so ein bisschen in der Halbzeit schon wegbricht mit Miller und Guttenberger und das dann so aufzufangen, also wirklich auch die Einwechselspielerin, dass die dann, ich fand die alle gut, die reingekommen sind, die haben das sofort angenommen, dieses Spiel, und einfach weiter angetrieben, dann ist das schon eine Qualität auf jeden Fall, dass man da, glaube ich, ein bisschen zuversichtlicher sein kann jetzt aktuell, dass man diese Klasse erhalten kann, vor allem eben, weil man schon die Ergebnisse hatte mit diesem Sieg in Jena gegen Freiburg. Und also da finde ich, und vor allem jetzt eben gegen den HSV, das hat man wirklich verdient gewonnen. Also, und man hat eben wirklich genutzt, was einem angeboten wurde. Also da waren Räume, in die Line dann ständig rein ist mit ihrem Tempo. Wir müssen vielleicht dann noch ein Tor mehr machen, aber ja. Jetzt bin ich ein bisschen heiser hier.
Ich finde auch, Nürnberg kommt mir in dieser englischen Woche insgesamt fast ein bisschen zu schlecht weg. Ja, die haben ja zwei Spiele verloren, aber als Aufsteiger sind sie in 6 Spielen ungeschlagen in der Bundesliga, haben 4 Spiele davon verloren. Ich finde, Nürnberg hat super interessante Spielerinnen. Also wir haben jetzt von Laien, von Hohmann gesprochen, aber auch in der Defensive eine Olivia Wosch, finde ich unfassbar stark. Ich habe die schon bei der Euro live gesehen und war extrem überrascht, wie gut die eigentlich ist. Und also ich finde, Nürnberg wird da unten nicht mehr reinrutschen. Also ich sehe es einfach gar nicht, weil die Qualität des Kaders einfach so super interessant schon ist und halt auch so super gut. Und ich glaube eher, bei Nürnberg ist es so, wenn jetzt nicht noch mehr zu den Verletzten sich gesellen, dann werden sie den Platz, den sie jetzt haben, auch mehr oder weniger festigen, vielleicht nochmal einen Platz nach oben gehen. Aber ich glaube, Nürnberg wird da unten nicht großartig nochmal reingucken.
Nürnberg hat natürlich eine unglaubliche Chance jetzt, weil man jetzt diese 9 Punkte Vorsprung hat, auf Rang 13 bei 12 Punkten steht. Du spielst jetzt dann auswärts in Essen, okay, Frankfurt-Wolfsburg, so Bonusspiele, vielleicht fällt irgendwas runter, und dann aber eben das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, im Union-Segment. Kurz vor Weihnachten, Christkindesmarkt ist geöffnet, zu Hause gegen Union. Und wenn du irgendwie gegen Essen und Union, da darfst du ja erstmal nicht verlieren, und solltest du da irgendwie sogar gewinnen, dann würde ich da voll mitgehen, dass sie da gar nicht mehr unten reinrutschen. Ich finde trotzdem, dass es noch so, es steht schon noch ein bisschen auf wackeligen Füßen, denn mir gefällt der Club auch gut, aber die Verletzungen könnten echt eine Rolle spielen. Ich meine, mir hat Gambon als Sechserin fast besser gefallen als in rechts in der Verteidigung, muss ich sagen. Also das könnte vielleicht sogar gutes Mittel für die Zukunft sein, weil ich finde, da kommt ihre Physis so richtig zum Tragen, und wenn sie nicht ganz so viele Rollen im Spielaufbau spielt, finde ich persönlich das jetzt nicht so schlimm, so abträglich. Aber ja, also der Club, der hat sich jetzt eine Chance einfach erspielt durch dieses.
Ich glaube, Gebohn geht doch jetzt auch im Winter schon wieder weg.
Ach stimmt, die ist ja schon wieder weg, ja richtig.
Ende
ja.
Dezember ausgeliehen, ne? Also die ist gar nicht mehr so lange da.
Richtig, ja, genau, stimmt, weil ja dann die Saison losgeht für diese und später. Danke für die Erinnerung. Ja, da gut, dann wissen wir ja, was ja in ihrem Abschiedsspiel gegen Union passieren wird. Sie wird Zauberpässe spielen und das entscheidende Tor machen, allein um zu sagen, this guy vom Rasenfunk, can he please shut up about my ja, opening play. Ja, gutes Englisch, Max. Gibt's noch was, was ihr zum Club sagen wollt? Also die Bilanz ist wirklich krass mit den 6 Spielen ungeschlagen. Das sind mehr, in denen man gepunktet hat, als in denen man punktelos nach Hause gegangen ist.
Ja, eigentlich habe ich auch nicht so viel zu sagen, außer dass sie halt eben in den Spielen, in denen sie da sein müssen, finde ich, wirklich auch abliefern. Also dieses 0-6 gegen Bayern, da waren sie wirklich extrem unterlegen und das da ist dann einfach nichts zu holen. Aber in Spielen, wo man von vornherein sagen würde, oh, da ist man nicht ohne Chance, finde ich, da lässt man sich zumindest nicht schlagen, wenn man sich die Bilanz anschaut. Und das ist auch viel wert, also vor allem im Abstiegskampf.
Und es ist einfach so interessant, weil wir zwei Aufsteiger haben mit, also Union klammer ich aus, aber Nürnberg und HSV, und die haben immer so unterschiedliche Wege gewählt. Ich habe noch ein Interview gegeben dem Hamburger Abendblatt, wo ich sehr selbstbewusst gesagt habe, keiner der Aufsteiger wird absteigen. Zumindest wurde das zur Überschrift. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es ganz genau so gesagt habe, aber wahrscheinlich schon. Und da habe ich aber auch nochmal beschrieben, wie unterschiedlich einfach der Ansatz war vom HSV und von Nürnberg. Bei Nürnberg eben dieses datengetriebene, diese klare Erkenntnis, den Ballbesitz Fußball der zweiten Liga, den können wir jetzt gleich ad acta legen. Wir brauchen jetzt Spielerinnen, die brauchen ganz andere Qualitäten, als wir sie in der zweiten Liga gebraucht haben. Und danach hat man gescoutet und Spielerinnen verpflichtet. Und der HSV, der sich gedacht hat, okay, wir holen uns einfach eine Trainerin und so einen Block an Spielerinnen, die schon wahnsinnig viel Erfahrung haben. Plus wir haben so viel Jugend. Das wird ja auch funktionieren. Es könnte auch beides funktionieren, aber ich finde schon interessant, wie unterschiedlich es ist. Und gerade in dieser HSV-Partie, also ich war auch mit manchen Entscheidungen von Lee Sprankau da nicht ganz so happy. Also gerade die Lotta Wrede-Diskussion, wir haben sie ja vorhin schon kurz geführt. Wenn da nicht irgendwelche Verletzungs-, Belastungssteuerungs- oder sonstigen Gründe dahinter stecken, dann fragt man sich wirklich, warum die nicht öfter länger spielen darf. Und sowas, finde ich, hast du bei Ostendorp auf der anderen Seite viel, viel weniger. Das ist, man kann zumindest immer den Plan erkennen und der Plan geht halt manchmal nicht auf und man kann vielleicht auch manchmal den Plan kritisieren. Hatte ich hier auch schon ein, zwei Mal, dass mir der Club ein bisschen zu tief stand zum Beispiel. Aber so grundsätzlich siehst du immer eine Idee und das ist schon einiges wert. Und in solchen Spielen dann vielleicht auch der Unterschied tatsächlich. Das ist also die Situation beim Club, der eben 9 Punkte Vorsprung hat, wie gerade schon angesprochen. Dann gibt es noch ein weiteres Team, das einmal gewinnen konnte. Nein, zwei sind es noch in den letzten 3 Spielen, aber wir wollen zuerst über den SC Freiburg sprechen. Und hätte der nicht kurz vor unserer Aufnahme noch gegen Leverkusen gewonnen mit 2-1, dann wäre Freiburg schon früher dran gewesen. Denn der Rest dieser Woche, der verlief nicht ganz so erfreulich für die Breisgauerinnen. Zu Hause gegen Leipzig 2-4 verloren, wir haben es besprochen. Und dann ein 1-2 in Hoffenheim, das kurios war. Also Cillac hat mehrmals die Chance, vor Laura Dick das Tor zu erzielen. Sie schafft es aber in diesem Spiel nicht. Auf der anderen Seite verursacht sie dann einen Strafstoß und der führt dann tatsächlich zur Niederlage. Aber eben, jetzt haben wir gerade gesehen, Charlotte, dieses 2-1 gegen Leverkusen, in dem Freiburg aber auch wieder, ja, viel Gutes gezeigt hat, aber auch einiges Schlechtes. Also Leverkusen wird sich sehr, sehr ärgern, dass man dieses Spiel sogar verloren hat. Man hätte es eigentlich sogar gewinnen können. Ich glaube, 23-10 Schüsse waren es am Ende. Und dennoch ist der SC einfach ein Team in dieser Saison, mit dem immer zu rechnen ist, das aber auch absolut nicht vorhersehbar ist. So vielleicht zusammen mit Eintracht Frankfurt die Wundertüte dieser Liga. Wie blickst du auf den SC?
Ja, es ist schon gut zusammengefasst. Also auch gegen jetzt im Spiel gegen Leverkusen, Cillac auch wieder mit richtig guten Aktionen und dann aber wieder so ein paar Aktionen, wo man sich dachte, ah, das eigentlich kannst du das doch besser. also zumindest, was du sonst zeigst. Aber ja, Freiburg, ich habe schon kurz vor Schluss dann gedacht, okay, das bleibt jetzt bei diesem Unentschieden und dann kommt Freiburg aus dieser englischen Woche wirklich nicht wirklich gut raus. Mhm. Aber Freiburg ist immer gut für ein Tor. Also die finde auch immer, die können noch was von der Bank nachlegen, so ein bisschen, zumindest so. Ja, so Spielerinnen, die dann wirklich, Tessa Blumberg kommt von der Bank und macht einen Doppelpack. Also das ist schon richtig stark. Und da hat man immer mal wieder so junge Spielerinnen, die dann recht befreiter irgendwie aufspielen und was versuchen. Aber Leverkusen, wir werden es gleich noch besprechen, wird sich auf jeden Fall ärgern, denn eigentlich sah es nicht nach einem Sieg der Freiburgerinnen aus. Also ich finde, die haben wieder, also oder zumindest die erste Hälfte war eigentlich ganz in Ordnung, finde ich. Die Anfangsphase hatte Freiburg so einen Ticken mehr vom Spiel, finde ich sogar. Und hat durchaus auch viel Ballbesitz gehabt. Und dann, genau, geht Leverkusen ja in Führung. Und Freiburg ist dann eigentlich, also ist perfekt für die gelaufen, dass sie direkt im Gegenzug dieses Tor machen. Bleibt Leverkusen länger in Führung, glaube ich, geht da nichts mehr für Freiburg. Zumindest haben sie nicht den Eindruck gemacht. Und das, diese, also ich glaube, in der, was waren es in der zweiten Halbzeit jetzt? 2 Torschüsse dann von Freiburg. Ich weiß es gar nicht, was jetzt die letzte Statistik war, aber 3 viel war es auf jeden Fall nicht, was sie nach vorne gemacht haben. Und daraus 2 Tore ist auch eine Qualität, aber auch auf jeden Fall glücklich, würde ich sagen.
Und das bringt uns aber in die komische Situation, Kai, dass wir fast bei dem landen, was wir schon in der letzten Saison hatten, dass man das Gefühl hatte und die Statistiken es auch gezeigt haben, expected goals allowed und so weiter und so fort, dass Freiburg ein bisschen das Spielglück, wie man so schön sagt, auf seiner Seite hat. Aber wenn das jetzt schon wieder der Fall ist, ab wann müssen denn so Zweifler wie ich einfach schweigen? Würdest du sagen, Max, halt jetzt schon die Klappe, weil Freiburg ist einfach so gut, wie es aktuell dasteht. Also es ist jetzt gerade Rang 7 mit 16 Punkten und damit ist man quasi das letzte Team, das in so einem 3-Punkte-Korridor liegt, der bis zum 3. Platz nach oben geht.
Halt die Klappe würde ich jetzt nicht sagen, aber, es ist schon mittlerweile wirklich erarbeitet, ne? Also die machen das wirklich gut und ich bin auch ein bisschen überrascht, wie gut das unter Edmond Kaplani in dieser Saison funktioniert. Ich habe das nicht erwartet, gerade weil er einfach auch noch so unerfahren ist im Bereich Frauenfußball. Mhm. Aber irgendwie moderiert er das ganz gut und ich finde eher, dass die englische Woche trotzdem wie so eine kleine Delle aussah. Also klar, man hat heute Leverkusen irgendwie dann doch noch bezwungen, aber insgesamt finde ich, haben sie in den Wochen zuvor wesentlich besser und zielstrebiger und überzeugter gespielt als jetzt in den letzten 3 Spielen. Und das, was sie heute ausgezeichnet hat, war, wie Charlotte schon sagte, aus 3-2 zu machen, also in der zweiten Halbzeit. Und das muss man sich halt dann doch am Ende auch ein Stück weiter arbeiten.
Auf der anderen Seite aber eben auch ja jetzt nicht mit nur der ersten Garde. Also eine Mia-Lena Maas zum Beispiel gibt ihr Bundesliga-Debüt und macht das super, finde ich. Also klar kannst du da 2-3 Szenen raussuchen. Ich glaube, beim Gegentor ist sie auch einer der Gründe, warum Fodala da so viel Platz hat. Aber die hat zum Beispiel auch einmal einen Aufbaupass in den Achterraum reingespielt. Da dachte ich mir, okay, alles klar, wo darf ich unterschreiben, dass ich dich bitte jedes Wochenende sehe, wie du diese Pässe schlägst. Also das kommt ja mit dazu. Und Charlotte, was du gesagt hast, diese Breite im Kader. Ist das vielleicht auch das, wo sich Freiburg durch die Transfers in diesem Sommer ja vielleicht tatsächlich auch rangerobbt hat an diesem Bereich, der eben bis zum 3. Platz hochreichen kann?
Kann man auf jeden Fall so sagen, finde ich, wenn man eine Mai Schneider bringen kann, eine Blumenberg, Fömli, wen ich auch eigentlich gut finde, vom Potenzial ist Sophie Nachtigall, die jetzt gar nicht gespielt hat. Mhm. Und es ist ja auch wirklich ein großer Umbruch gewesen. Also es ist ja eigentlich umso erstaunlicher, dass es schon so gut läuft, aber man hat da halt auch eine Maß, dass die sofort so funktioniert. Also die fand ich auch richtig gut, so, also gegen den Ball, aber auch vor allem mit dem Ball, also den Spielaufbau. Der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und dann hast du auch eine Merit Felde, die das so alles so ein bisschen zusammenhält, finde ich. Also die spielt da auch eine wichtige Rolle. Und bei Freiburg finde ich, die haben ja eigentlich jetzt vor dem Treffer von Fodala dann auch schon nicht mehr so viel fürs Spiel getan. Und vorher war es zumindest so, dass sie immer wieder diese Umschaltaktionen hatten. Und da ist auf jeden Fall noch Potenzial vorhanden. Und das ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Ansatz für Freiburg, glaube ich, weil die schon schnelle Spielerinnen vorne haben mit einer Birkholz oder einer Cilak natürlich. Und da, auch gegen Leverkusen war das der Fall, dass sie oft die Situation dann nicht gut ausspielen oder dann irgendwie nicht so richtig gut in der Entscheidungsfindung sind am Ende. Zum Beispiel eine Cilak. Dass da dann auch, also dass dieser Ansatz von Kaplani gar nicht so schlecht ist. Und ich finde, sie haben da schon auch eine gute Passqualität drin, eigentlich. Also gehen wir mal, wenn wir jetzt den letzten Pass irgendwie außen vor lassen. Vor allem auch mit den Außenverteidigerinnen, finde ich. Die, also das Nia Schenk finde ich gut, genauso wie Lisa Karl. Also die machen auf den beiden Seiten auch immer ordentlich Druck. Und also ich finde, also man ist da, erkennt da auf jeden Fall eine Spielidee bei Freiburg. Und das finde ich, dadurch, dass sich wirklich viel verändert hat im Sommer, auch mit dem Trainer natürlich, es ist schon eine gute Entwicklung, aber wie Kai das ja auch schon gesagt hat, vor der englischen Woche kann man halt echt froh sein oder gut, dass man da gegen Union gewonnen hat und dann auch gegen Frankfurt, weil diese Phase jetzt ist ergebnistechnisch eigentlich nicht so gut gewesen. Und jetzt, das war ja auch glücklich, dass sie da mit drei Punkten rausgehen. Also da ist jetzt auch nicht alles, läuft nicht alles super gut, aber da finde ich, erkenne ich schon was und kann mir vorstellen, dass das eher sich noch steigern wird, als dass sie jetzt irgendwie komplett einbrechen oder so. Und eben, genau, die Breite im Kader, das ist, finde ich, wirkt sehr rund, was das angeht.
Sie haben ja auch ordentlich Spieler verloren vor der Saison und fangen das irgendwie teilweise mit eigenen Jugendspielern wieder richtig gut auf und allgemein mit irgendwelchen Nachwuchsspielerinnen, die auch, also ich nehme mal Sophie Nachtigall, die hat letzte Saison in der Bundesliga nicht allzu große Rolle gespielt und ist plötzlich irgendwie einer der Mittelfeldmotoren im Freiburger Spiel. Und auch diese Mia-Lena Maas, also die ist mir auch super gut aufgefallen heute. Das sind halt alles irgendwie so Spielerinnen, die man anfangs nicht so auf dem Zettel hatte. Und wenn man mal überlegt, was für Spielerinnen man abgegeben hat und sich das Gesamtsaisonergebnis anguckt, dann hat Freiburg, glaube ich, sehr, sehr viel richtig gemacht.
Mhm. Also weil wir sie jetzt so oft erwähnt haben, Mia-Lena Maas hat keinen einzigen Fehlpass in der eigenen Hälfte gespielt. Allerdings, es waren auch nur 12 Pässe, die sie geschlagen hat. Also wollen wir sie mal nicht zu sehr in den Himmel loben. Aber das ist vielleicht auch einfach der Unterschied von Freiburg zu anderen Spielzeiten, die wir schon gesehen haben vom SC. Du hast so ein Spiel wie Hoffenheim mit dabei, das eben einfach aus Sicht des SC ein unglückliches Freakspiel war. Ich meine, geht ja los mit dem schnellsten Tor der Bundesliga-Geschichte. Ein Eigentor von Laura Benker. Das wird mal gutes Fußballkneipenwissen. Ich sag's euch, liebe Hörerinnen und Hörer, merkt euch das. Das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte der Frauen bis jetzt ist ein Eigentor von Laura Benker nach ein bisschen mehr als 8 Sekunden. Und dann eben den Spielverlauf, den ich vorhin schon besprochen habe. Also dieses Spiel, da gehst du mit leeren Händen raus. Und man weiß nicht so wirklich warum, also außer, dass es an der Chancenverwertung lag. Aber jetzt aus diesem Spiel gehst du mit 3 Punkten raus. Und wie wir es gerade eingeordnet haben, kann man da natürlich auch ein Aber dranhängen. Aber das muss ja vielleicht tatsächlich gar nicht immer sein und soll in dem Fall dann auch gar nicht immer der Fall sein. Aber dann können wir eigentlich auch über den letzten Gegner von Freiburg sprechen, also den nicht jetzt von diesem Spieltag, sondern vom Spieltag davor. Das war nämlich genau die TSG aus Hoffenheim, denn das ist das letzte Team, das einmal gewinnen konnte in den letzten 3 Spielen. Und das war eben dieses 2:1 gegen den SC Freiburg. Vorher gab es ein 1:2 beim VfL Wolfsburg, haben wir ja in der letzten Sendung besprochen. Ja, und dann gab es ein 0:1 beim 1. FC Köln, bei dem man sich beim 1:0 vom FC gedacht hat. Ich weiß nicht, Kai, ob es dir auch so ging. Ja, jetzt ist es ja endlich gefallen, das Tor, weil, also ich habe selten Hoffenheim so im wahrsten Sinne des Wortes chancenlos gesehen und ja, natürlich mit Lissa Kössler und Selina Cerci, die haben kein Spiel gemacht in dieser englischen Woche, ich glaube, das darf man nicht vergessen und würde mich ehrlicherweise auch interessieren, warum genau, weil erst hieß es so Belastungssteuerung und Vorsichtsmaßnahme nach der Länderspielpause, aber dass das jetzt alle 3 Spiele betrifft, hat mich persönlich dann doch überrascht. Aber es war irgendwie eine komische Woche für die TSG und vor allem eben mit diesem komischen Abschluss in Köln, bei dem man dann doch deutlich unterlegen war. Wie blickst du auf Hoffenheim?
Ich glaube, den Grund, warum Hoffenheim irgendwie so komische Ergebnisse geliefert hat, hast du eigentlich schon gesagt. Am Ende fehlen ihnen die beiden Topspielerinnen, die auch hier in dem Fall den Unterschied irgendwie ausmachen. Selina Cerci, 7 Saisontore, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, kriegst du halt nicht so einfach aufgefangen und ich glaube, die Kessler müsste auch irgendwie so bei 4 oder 5 liegen. Das sind schon 2-stellige Anzahl an Toren und die fehlen natürlich hinten heraus, aber das gegen Köln war, weiß ich nicht, also es wirkte irgendwie schon fast ein bisschen wie Aufgabe über die 90 Minuten und da wurden ja mehrere Einladungen an den FC verschickt, nur dass sie irgendwie nicht so richtig genutzt wurden. Ja, hat mich selber sehr überrascht die Woche mit Hoffenheim. Warum die beiden fehlen, weiß ich leider auch nicht, weil wir sind davon ausgegangen, dass es erstmal nur ein Spiel sein wird und so schnell sind wir da gar nicht hinterhergekommen, wie die beiden jetzt nicht aufgelaufen sind. Ja, überrascht mich ein bisschen und irgendwie spielt Hoffenheim so ein bisschen gefühlt gerade um die goldene Ananas. Irgendwie, ja, nichts Ganzes und nichts Halbes. So wirkt das für mich.
Also es heißt, dass Melissa Kössler noch im Aufbautraining sei und bei Selina Cerci hätte noch abgewogen werden müssen vor diesem FC-Spiel, ob sie spielen kann. Und dann, wir kennen jetzt die Antwort, nee, sie konnte nicht spielen. Aber genauere Infos gibt es dazu eben nicht. Charlotte, findest du, das kann man als Begründung gelten lassen? Also es stimmt ja, dass da 10 Tore fehlen, 6 von Cerci, 4 von Kössler. Erklärt aber ja noch nicht, warum man defensiv so viel zulässt. Also ja, es waren zwar nur 4 Gegentreffer in diesen 3 Spielen, aber wir haben es ja gerade schon angesprochen. Also Köln musste da auch irgendwann mal ein Tor machen.
Mhm, absolut. Also ich finde, Köln hat ja auch einen ganz einfachen Ansatz eigentlich gewählt, einfach eigentlich aus der letzten Kette einen langen Ball nach vorne auf Jessen, yes, meistens. Und das ist halt extrem aufgefallen, dass Hoffenheims Innenverteidigung da wirklich Tempodefizite hat. Und das war auch schon gegen Freiburg so, meine ich, wo Diem noch mal eins weiter hinten gespielt hat. Also da fehlt ihnen einfach das Tempo mit Duma auch noch. Weil das ist ja wirklich viel zu einfach. Auch dieser Pass geht gerade teilweise auch durch nach vorne und dann kommen sie halt nicht hinterher. Also Köln hätte da wirklich mehr Tore machen müssen. Ja, und dann, wenn man irgendwie andersrum auch das Mittel wählt, eigentlich nur jeden Ball wirklich lang zu schlagen. Also die hatten noch mehr lange Bälle als im Spiel Jena gegen Essen. Am Ende waren es irgendwie 75, ja, 75, davon kamen 28 an. Meistens eigentlich nur auf Janssens geschlagen, die ja super engagiert war. Also die hat wirklich viel versucht und hat ja auch das Tempo, um diese langen Bälle zu erlaufen. Nur wenn sie ihn dann kriegt und dann ist sie eigentlich die Einzige, die da vorne irgendwie gerade noch ist, dann wird es natürlich auch schwierig, was daraus zu machen. In der ersten Halbzeit fand ich nämlich da noch gar nicht so schlecht, weil da Jana Grimm dabei war oder Steiner, die da auch viel versucht haben. Also ich fand Hoffenheim in der Anfangsphase gar nicht so im Nachteil. Und das war ja auch schon im Spiel gegen Wolfsburg, glaube ich, wo sie eine gute erste Hälfte hatten. Und dann lassen sie aber wirklich konsequent nach, je länger das Spiel dauert. Und das kann man dann vielleicht auch damit erklären, dass eben der Kader gerade sehr dünn ist. Da kann auch nicht viel irgendwie gewechselt werden. Und wenn die eben Top-Spielerinnen fehlen, ist es auch schwierig. Aber diese Spielidee, wirklich dann einfach nur jeden Ball irgendwie lang zu schlagen, der ist dann, ja, da, ich finde, dann überlässt man das alles auch so ein bisschen dann dem Zufall, vor allem, wenn man eben es auf der anderen Seite nicht verteidigen kann. Und das ja dann immer wieder riskiert, dass die Innenverteidigung von Köln da in Ruhe einfach ihre Bälle irgendwie rausspielen kann. Also, das ist schon jetzt keine gute Woche gewesen für Hoffenheim. Und kann man nur hoffen, dass da schnell Spielerinnen zurückkehren, weil es ist natürlich auch hart, wenn man so viele Verletzte hat. Das ist ja so.
Ich meine, der Anschluss nach oben, er besteht noch. Also auch Hoffenheim liegt in diesem 3-Punkte-Korridor. Aktuell ist es Rang 6, aber wie gesagt, bis Rang 3 sind es eben 3 Punkte und da können dann einzelne Ergebnisse entscheiden. Aber das Interessante ist, dass das ja, also in der letzten Saison habe ich noch Hoffenheim manchmal vorgeworfen, dass man flach und kurz aufgebaut hat, selbst dann, wenn es die Gegnerin eigentlich gut zugestellt haben und da dann hin und wieder mal Ballverluste hatte. Und jetzt war das auch einer meiner Takeaways in diesem Spiel, dass die langen Bälle zwar manchmal funktioniert haben und auch so eigentlich als einziges Offensivmittel ein bisschen funktioniert haben, aber eigentlich Köln da auch sehr, sehr gut drauf eingestellt war und damit der Ballbesitz so klar bei Köln war, was eben dazu geführt hat, also nach den Expected Goals war das schlechteste Spiel zusammen mit der Partie damals gegen Leverkusen am 6. Spieltag vor Hoffenheim, 0,6 Expected Goals und dafür aber 2,0 zugelassen und das ist eben das Besondere, weil eigentlich ja Hoffenheim eine sehr gute Abwehr hat, also die zweitbeste nachgefangenen Gegentoren hinter dem FC Bayern. Wenn man jetzt auf Expected Goals Allowed guckt, dann ist man die viert- oder fünftbeste der Liga, aber trotzdem ungefähr in diesem Bereich 11 Gegentreffer. Und trotzdem lag dieses 1:0 so dermaßen in der Luft, dass dann wirklich, also dass man nur noch den Haken dran gemacht hat, als Pauline Bremer dann das Tor gemacht hat. Kai, was glaubst du, was das perspektivisch über Hoffenheim sagt? Denn eigentlich war ja der Anspruch, das hat zwar Theodoros Dedes jetzt nicht so offensiv vertreten, der hat auch schon nochmal gesagt, ne, wir wollen oben ranrücken, aber eigentlich ist der Anspruch der TSG historisch gesehen natürlich schon, dass du dich wieder fürs europäische Geschäft qualifizieren möchtest. Und eigentlich haben wir jetzt auch gerade eine Saison, wo wir sehen, naja, Eintracht Frankfurt ganz schön am Schwächeln, beim VfL Wolfsburg sprechen wir gleich noch, wie sehr die schwächeln, aber es liegt doch eigentlich was auf der Straße, was Hoffenheim aufheben könnte.
Könnte schon, aber ich glaube schon, dass dann doch der qualitative Unterschied zu den anderen oberen Teams dann vorhanden ist. Also ich finde auch, es wird mir zu wenig gezeigt, dass sie das auch wirklich wollen. Also klar, es wird gesagt, wir wollen irgendwie oben ein bisschen weiter ranschnuppern, aber mir fehlt so ein bisschen diese offensive Aussage, wir würden da ganz gerne oben angreifen. Also hätten sie vor Wochen schon theoretisch machen können, weil außer Bayern da oben irgendwie alle irgendwie so ein bisschen vor sich hin schwächeln und Hoffenheim ja zwischendurch eigentlich auch ganz gut gestanden hatte. Ja, weiß ich nicht. Also mir fehlt da ein bisschen dieses Selbstbewusstsein zu sagen, so hey, wir wollen zurück in die Champions League und diese Saison wollen wir das auch angreifen.
Mhm. Ich meine, es kommen jetzt zwei hochinteressante Heimspiele vor Hoffenheim. Man wird im DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt spielen. Die haben sich definitiv nicht gefreut über dieses Los. Und dann kommt der FC Bayern. Nach Hoffenheim wird natürlich schwierig, aber irgendwann könnte es sein, dass auch diese Bayern mal verlieren. Vielleicht ja dann. Drei Heimspiele sind jetzt in Folge, denn danach geht es sogar noch gegen Union. Also wenn man eine gute Serie starten möchte, dann ja vielleicht dann beginnend tatsächlich mit diesen Partien. Und dann kommt Leverkusen, über die wir vorhin im SC-Segment schon indirekt ein bisschen gesprochen haben. Leverkusen hat eine erfolgreichere englische Woche hinter sich, denn man konnte tatsächlich zweimal gewinnen. Es ging noch los mit einem 1:5 gegen den VfL Wolfsburg. Wir erinnern uns, die rote Karte nach wenigen Sekunden. Haben wir ja alles im Rasenfunk schon besprochen. Dann kam ein, ja, vom Ergebnis her sehr spektakuläres 4:2 in Jena. Wenn man das Spiel gesehen hat, dann war das so eindeutig, dass es eigentlich, ja, langweiliger war, als es eigentlich klingt. Also ein verdienter Auswärtssieg. Und dann eben ein 2:1 gegen den HSV, wie eben vorhin schon besprochen. Wir hatten da den Strafstoß, den es nicht gab für den HSV. Wir hatten den späten Siegtreffer und jetzt eben dieses 1:2 gegen den SC Freiburg, das eigentlich keines war. Also Charlotte, ich hatte schon Leverkusen halb in die absolute Spitze einsortiert, hätten die dreimal gewonnen. Das haben nur zwei andere Teams in dieser englischen Woche geschaffen. Jetzt haben wir vorhin eben schon ein bisschen über Leverkusen gesprochen. Man steht natürlich sehr, sehr gut da in der Tabelle, nämlich mit 19 Punkten dann eben jetzt punktgleich mit Frankfurt auf Rang 3. Und trotzdem hat man jetzt eben unter anderem in Freiburg Punkte liegen lassen. Also wie blickst du auf die Leverkusener englische Woche zurück?
Das Ergebnis jetzt hat es auf jeden Fall so ein bisschen getrübt, wobei ich auch sagen muss, also gegen Jena, das war auch eine klare Sache. Und generell ist es schon so, dass Leverkusen immer noch, wie schon letzte Saison, sehr konstant spielt und auch konstant Ergebnisse liefert eigentlich. Da passt das Freiburg-Spiel jetzt eigentlich gar nicht so rein. Normalerweise hätten sie da wahrscheinlich, wenn alles so läuft wie immer, einfach das runtergespielt, wenn sie nicht so schnell den Gegentreffer fangen, tun sie aber. Weil ich finde schon, also dieses System ist immer noch, also spielt sie ganz klar, da weiß jeder, was sie zu tun hat in diesem 4-4-2. Was Leverkusen auch immer gut tut, finde ich, ist eigentlich eine Turani, die da natürlich den Fehler macht vor dem Tor von Blumenberg. Aber Turani und Ostermeier haben, finde ich, schon auch einen sehr guten Aufbau. Und generell ist da immer eine klare, ja, Art und Weise vorhanden, wie man das spielen möchte. Aber was bei Leverkusen jetzt auch, finde ich, gegen Freiburg schon ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass das Pressing, finde ich, vorne nicht mehr ganz so intensiv ist, wie das schon mal war. Und ich glaube, das liegt schon auch, also eine Fudalla ist ja eigentlich aktuell in einer richtig guten Form und bringt ja auch immer viel Energie auf den Platz. Nikera kommt auch wieder besser rein, finde ich, nach ihrer Verletzung. Aber ich frage mich immer, was eine Cornelia Kramer da für einen Effekt eigentlich hat in diesem Pressing vor allem. Weil das, finde ich, war immer das, was Leverkusen schon sehr ausgezeichnet hat. Und gegen Freiburg ist es auch ganz oft im Nichts verlaufen eigentlich, wenn mal vorne angelaufen wurde. Also da hat man nicht so oft hoch Bälle gewinnen können, wie man das sonst vielleicht eigentlich geschafft hat. Also immer noch ist es auf einem hohen Niveau generell, wie Leverkusen spielt. Die spielen, also die stehen nicht ohne Grund da oben in der Tabelle. Aber ja, ganz so gut die letzte Saison finde ich, also irgendwie fehlt da so ein bisschen was, finde ich.
Das Lustige ist, statistisch gesehen, ich weiß, dass die Statistik nicht die Realität sein muss, aber ein bisschen deckt sich schon mit meinen Eindrücken. Statistisch gesehen ist Leverkusen ein total langweiliges Team in dieser Saison. Denn man hätte rein theoretisch 11 Tore geschossen und 11 Tore kassiert. Also absolut so ungefähr 1 pro Spiel, grob. Tatsächlich sind es 18-17, also eine Overperformance bzw. Underperformance in beide Richtungen eben. Und wie gesagt, ist mir schon klar, dass das nur die Statistik ist und nicht das, was sich dann in der Tabelle wirklich niederschlägt. Aber ich finde, ein bisschen sieht man es ja auch daran, Kai, wie oft Leverkusen so eine letzte Aktion braucht, um dann eben Spiele doch noch zu gewinnen. Wie eben zum Beispiel gegen den HSV. Also, dass es Leverkusen geschafft hat, hat mich dann gar nicht mehr verwundert, weil das ist meiner Meinung nach eine Qualität in dieser Saison, dass man immer wieder hinten drauf nochmal einen draufsetzen kann und dann eben Spiele dann doch nochmal gewinnt, auch wenn es dann schon nach Unentschieden aussieht. Also das Auswärtsspiel in Nürnberg ist dann natürlich auch ein super Beispiel für. Im Grunde ist das auch die letzte Aktion und dann holst du dir dadurch den Dreier. Könnte man aber natürlich auch die Frage stellen, warum man das immer braucht.
Ich bin gar nicht so ein Fan von diesen Quervergleichen, aber als Leverkusen deutscher Meister wurde mit den Männern, da hatten sie auch genau diese Qualität. Und ich finde, oder anders gesagt, Leverkusen war schon vor der Saison irgendwie so dieser Hot Take in unserer Gruppe, dass wir gesagt haben, wir glauben, dass die Frankfurt da in dieser Dreierkonstellation mit Wolfsburg und Bayern ablösen werden. Und bis vor dem Spiel waren wir uns auch irgendwie alle ziemlich einig, dass das auch so irgendwie so weiterbleiben wird, weil, okay, man hat gegen Wolfsburg verloren, gegen Bayern verloren, aber irgendwie alles andere hat man dann doch irgendwie entweder unentschieden oder für sich entschieden. Und für mich wirkte das auch nach dem 1-0 so, ja, okay, gut, das wird hier wieder so ein bisschen Minimalistenfußball. Wir gewinnen das jetzt hier heute 1-0 und schließen uns jetzt irgendwie so ein bisschen da an Wolfsburg an. Dass sie das dann noch hergeben, das hat mich ehrlich gesagt sogar ein Stück weit überrascht. Also es passt irgendwie gar nicht so zu den letzten Wochen, wie man es sonst so irgendwie kennt von Leverkusen. Aber ja, diese Qualität hat heute irgendwie dann doch nicht gegriffen.
Ich meine, Valentina Mädel hatte doch die eine Großchance in der 96. Minute. Natürlich gab es die Großchance, aber es wäre eben halt auch nur das 2-2 gewesen. Und ich kenne diesen, also dieser Leverkusen-Take, das ist ja, glaube ich, so der lauwarmste Take vor dieser Saison gewesen. Leverkusen könnte eine gute Saison spielen. Das habe ich noch, also logischerweise, weil es auch das Eröffnungsspiel war, wurde das hier in München rauf und runter diskutiert und so weiter und so fort. Ich bin irgendwie immer noch nicht, im Englischen sagt man sold on Leverkusen, also irgendwie so ganz. Und ich kann gar nicht sagen, woran es liegt, denn ich finde den Spielansatz gut. Die haben unglaublich interessante Spielerinnen mit dabei, auch neue Spielerinnen, die jetzt eben eine sehr, sehr gute Leistung bisher in der Saison gezeigt haben. Aber was mir bei Leverkusen fehlt, sind Spiele, die über 90 Minuten souverän zu Ende gespielt werden. Bei Leverkusen wird es mir viel zu oft nochmal eng, ohne dass man es irgendwie erklären kann. Und zwar gegen Gegner jeder Couleur. Also die gewinnen glücklich gegen den HSV, die gewinnen glücklich gegen den Club. Sie, ja gut, das Eintracht Frankfurt Spiel, das hat ja nochmal so seine eigene Geschichte, aber da können wir die Frankfurt-Fans ja dazu befragen. Deswegen, ich weiß immer noch nicht, woran das liegt, dass Leverkusen da nicht so wirklich so eine Dominanz, zumindest gegen Gegner, die klar schlechter sind, aufs Feld bekommt. Vielleicht liegt's an der Art des Ballbesitzes, vielleicht liegt's an der Art, wie man presst, weil es schon, ich würde sagen, es ist ein hohes Pressing, aber selbst der HSV kann sich da dann durchspielen, ohne jetzt den HSV dissen zu wollen, aber dass die jetzt nicht die Qualität haben müssen, sich da durchzuspielen, das ist, glaube ich, auch allen klar. Und deswegen finde ich, ist gerade Leverkusen so eine 80% Frauschaft. Also 80% der Dinge machen sie zu 80% gut. Aber es fehlen noch so die 20% und vielleicht sind das die 20%, die du brauchst, um in die Top 3 reinzukommen, um eben wirklich Frankfurt abzufangen. Auch wenn man natürlich mit denen jetzt punktgleich ist, aber halt Tordifferenz ist ein deutlicher Unterschied. Frankfurt plus 10, Leverkusen plus 1. Das finde ich, ist auch schon ungefähr so, wie die beiden spielen. Frankfurt hat diese spektakulären Spiele mit dabei, die Leverkusen so ein bisschen fehlen. Jetzt habe ich lang gesprochen, Charlotte. Hast du Gedanken zu Leverkusen?
Bei Leverkusen habe ich halt manchmal das Gefühl, dass doch sie manchmal sehr mit dem Kopf durch die Wand wollen. Also ich finde, eigentlich haben die so interessante und technisch gute Spielerinnen dabei, dass man mehr noch dieses Kurzpassspiel machen können, was sie, glaube ich, auch viel trainieren. Also ich finde, das sieht man schon, dass die eine gute Passgenauigkeit auch haben. Aber dann kommen wieder so Phasen, wo dann irgendwie, ob das eine Merino Gonzalez ist oder eine Mickenhagen, die unbestritten auch richtig gute Spielerinnen sind, aber immer wieder diese Halbfeldflanke bringen. 10-mal hintereinander, wenn es sein muss. Und wenn die 9-mal nicht ankommt, aber einmal, dann ja, haben wir alles, was wir wollten. Und wenn es zum Tor führt, haben sie ja auch recht irgendwo. Aber ganz oft führt es auch zu nichts. Bei Ostermeier zum Beispiel, wenn die mal ein langes Ding spielt, wird da oft was Gefährliches draus. Mhm. Aber ja, da denke ich mir manchmal noch, ob man da nicht vielleicht auch mehr noch vielleicht einen anderen Ansatz wählen könnte. Weil das ist immer, finde ich, so ein bisschen sehr dem Zufall dann überlassen, wobei sie es vielleicht auch so spielen, also das gegen Freiburg habe ich versucht darauf zu achten, wenn diese Halbfeldflanke kommt und sie kommt nicht an, dass Leverkusen dann wenigstens vielleicht auf den zweiten Ball geht und das irgendwie das Konzept dahinter ist, aber gegen Freiburg war das jetzt nicht so oft der Fall, dass sie dann irgendwie einen Schuss aus dem Rückraum hatten, also es kam schon mal vor, aber also ich denke da immer, da ist spielerisch eigentlich richtig viel möglich und sie zeigen auch oft, finde ich, gute Spiele, aber also was das Fußballerische angeht mit Ball. Aber irgendwie habe ich manchmal noch das Gefühl, da ginge eigentlich mehr. Also dass da eigentlich mehr rauszuholen sei. Auch eine Lorraine Bender eigentlich hat ja auch unfassbares Potenzial. Die hat heute auch eine Torvorlage gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit habe ich nicht mehr, bis auf diese Vorlage, eigentlich nicht mehr viel von ihr gesehen. Und die kann man vielleicht auch noch mehr irgendwie in Situationen beispielsweise bringen. Aber es ist irgendwie schwer zu erklären, weil eigentlich macht Leverkusen das schon gut. Aber ich denke manchmal, dass da eigentlich noch mehr möglich sei.
Ja, weil sie haben diese 50-50-Spiele. Ich meine, wenn man sich an das Nachholspiel gegen den FC zum Beispiel nochmal erinnert. Ja, es ist schon irre, was Leverkusen gebraucht hat in dieser Saison, um Spiele zu gewinnen. Aber das hat man auch geschafft. Also 6 aus 10 gewonnen, ist ja super. 19 Punkte ist völlig okay. 3 Niederlagen, 1 Unentschieden und eine der Niederlagen jetzt eben gerade gegen den SC Freiburg in der Art und Weise, wie wir es beschrieben haben. Vielleicht wird's die Pokalsaison von Leverkusen. Also wenn man so gut darin ist, irgendwie hinten raus nochmal Chancen zu generieren und Tore zu machen, das ist doch die klassische Eigenschaft eines Pokalteams. Es geht jetzt dann im DFB-Pokal zum HSV, wie vorhin schon erwähnt. Dann wird man in der Liga zu Hause gegen die SGS Essen spielen. Und Raba Leipzig zum Beispiel kommt jetzt dann auch bald. Also da könnten schon auch noch jetzt Punkte runterfallen. Also die letzten Gegner vor Weihnachten sind tatsächlich recht positiv eigentlich aus Leverkusener Sicht, muss man sagen. Also die Bayern bekommt man noch einmal, aber ansonsten spielt man noch gegen Leipzig, Werder, Union, Essen, habe ich schon gesagt. Also wer weiß, vielleicht kommen jetzt dann auch die dominanteren Spiele, die ich mir gerade schon gewünscht habe. Jetzt kommt allerdings erstmal Raba Leipzig, wie gerade schon angesprochen. Auch Leipzig geht mit 6 Punkten aus dieser englischen Woche heraus und die hat man sich erspielt, indem man gegen den SC Freiburg mit 4-2 gewonnen hat. Das haben wir noch besprochen in der letzten Sendung. Dann gab es dieses 2-0 gegen Jena mit eben dem etwas komischen Strafstoß, der da gepfiffen wurde, aber eben der Erkenntnis, da war man auch schon klar überlegen. Hat allerdings auch ein bisschen was zugelassen. Tatsächlich. Und jetzt gab es allerdings dann ein Spiel in Bremen, das verlief anders. Mit 1-2 verliert da Leipzig diese Partie und hat damit die Generalprobe für den DFB-Pokal versemmelt, denn da geht's nämlich dann zu Hause jetzt dann gegen Werder Bremen. Dieses Spiel war auswärts. Und Kai, das war auch eine seltsame Partie. Wir werden bei Werder da noch drüber sprechen, dass auch Werder so ein Team ist. Selbst wenn sie gewonnen haben, kommt man manchmal mit Fragezeichen und Kopfkratzen aus Spielen raus. Aber auch bei Spielen, die sie verloren haben. Wie würdest du denn jetzt auf die Bilanz von Leipzig sprechen? Man hat natürlich die Punkte jetzt geholt, die man unbedingt holen musste. Also Leipzig hat sich von da unten entfernt Und jetzt steht man da, wo es völlig okay ist. Also mit 3 Punkten mehr bist du auf Rang 6. Passt alles wunderbar. Die Tabelle ist jetzt gerade nicht mehr das Problem für Leipzig. Wie hat es dir denn spielerisch gefallen?
Ich finde, Leipzig durchlebt gerade dann doch eine positive Entwicklungskurve in dem Spiel. Eigentlich hatte man sich gegen Bremen dann doch sehr gut zurückgekämpft. Ich war eigentlich überzeugt, dass man vielleicht sogar hinten heraus das sogar noch für sich entscheiden könnte. Und dass dann Elvira Herzog den Ball da so, ja, kann man da sagen, unterläuft und quasi Bremen das Tor dann öffnet. Dafür kann die Mannschaft als solches nichts. Das war jetzt mal ein individueller Fehler, aber insgesamt ja positiv, ne, für den Saisonstart, den sie hingelegt haben und hinten heraus sich jetzt dann doch die Punkte zu erspielen, finde ich, machen sie es eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, vor allem, weil die Defensive jetzt einfach steht. Also man hat jetzt in den letzten 5 Partien in der Liga hatte man immer einen Expected Goals Wert von größer 1, aber in den letzten 3 Partien hast du immer die Gegnerinnen bei zum Teil deutlich weniger gehalten. Und gerade Werder ist ein gutes Beispiel dafür. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl dafür, warum du dachtest, dass es eher Leipzig noch zieht. Das könnte daran liegen, dass das 2:1, was in der 81. Minute gefallen ist, weil das der erste Schuss in der zweiten Hälfte für Werder Bremen war. Also es ist die Floske von, es hat sich nicht abgezeichnet. Hier kann man sie mal zur Anwendung bringen. Nichtsdestotrotz war es aber am Ende, Charlotte, ein langer Ball. Und den unterläuft Norheim und dann hast du ja Elvira Herzog gerade auch schon herausgehoben und Papay macht das dann auch sehr gut, also ist dann von der Chancenverwertung dann sehr, sehr gut aus Werderaner Sicht. Das ist dann natürlich auch ein bisschen einfach, wenn du ansonsten defensiv gut stehst aus Sicht von Leipzig. Also was wäre denn dann so dein Fazit?
Ja, so leicht darf man das Tor auf jeden Fall nicht kassieren. Also bei dem Pass darf niemals durchgehen. Herzog sieht nicht so gut aus. Aber ich finde auch so hatte ich irgendwie den Eindruck, ich finde Leipzig hat es nicht schlecht gemacht. Und ich finde, es war auch am Anfang schon oder in der ersten Halbzeit generell ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenig Torraumszenen, weil beide, finde ich, kompakt standen. Es war kein schlechtes Spiel oder so. Aber es haben, finde ich, beide erstmal ganz gut gemacht. Und in der zweiten Halbzeit habe ich dann aber schon gedacht, dass von Leipzig so ein bisschen wenig Energie kam auf dem Platz. Also da war eine Lisa Baum, die viel versucht hat, oder auch Müller. Aber insgesamt finde ich, also es ist natürlich nicht so, dass hier Werder, wie du es schon gesagt hast mit der Statistik, da zu vielen Chancen kam. Aber ich hatte da irgendwie doch mehr noch den Eindruck, dass die vielleicht noch eins machen. Also es war generell ein Spiel einfach, was nicht viele Torschüsse hatte. Am Ende macht Werder aus 3 Torschüssen, glaube ich, dann 2 Tore. Aber ja, also eigentlich hatte ich den Eindruck, dass bei Leipzig so ein bisschen der Trend nach oben geht insgesamt. Mhm. Und dieses Werder-Spiel, finde ich, hat es jetzt wieder so ein bisschen getrübt. Ja, ich kann das auch nicht so richtig greifen. Vor allem vorne fehlt, finde ich, dann auch gerade so ein bisschen vielleicht noch die Qualität oder vor allem die Physis, die man durch eine Giovanna Hofmann jetzt gerade nicht hat. Also das hat Werder dann oft leicht verteidigen können eigentlich. Also eine Boboy, die versucht viel, Schmielinski auch, aber die haben halt beide nicht so diese Durchschlagskraft, wie das dann vielleicht eine Giovanna Hofmann hat. Und das fehlt gerade so ein bisschen. Und ich finde eben, dass Leipzig in der zweiten Halbzeit zumindest auch nicht mehr so diese Hoheit im Mittelfeld hatte oder zum, also da fand ich Werder besser dann mit Wirtz und Hausicke, im Gegensatz zu Schasching und Juli. Also da finde ich, ja, es ist so ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich, ja.
Ja. Also ich meine, die fehlende Durchschlagskraft, das ist natürlich offensichtlich. Also ist ja auch klar, dass einem Gio Hoffmann fehlt. Andererseits, wenn jetzt so eine Lisa Baum so ins Rollen kommt, wie wir sie jetzt gegen Werder gesehen haben, und sie bereitet ja das 1:1 super vor, sie hat ja quasi den Pre-Assist und ich würde sagen, es geht im Wesentlichen auf ihr Reindribbeln und dann steckt sie den Ball durch und der wird nochmal nach innen gepasst und dann kann Marlene Müller, obwohl sie da irgendwie den Ball sehr komisch über die Linie bringt, aber sie bringt ihn über die Linie zum 1:1. Also ich muss sagen, mir hat Leipzig, glaube ich, dann insgesamt ein bisschen besser gefallen als dir. Denn ich finde, dass dieses Mittelfeldpressing, dass das einfach sehr, sehr gut funktioniert hat und dass das einfach Also dieser Verzicht auf ein hohes Anlaufen, das wäre schlau war, weil Werder hat eh mal eine Überzahl aufgebaut, Wirtz kippt ab und hast den 3 gegen 2, also brauchst den 5-3-2 auch nicht anlaufen und das 5-2-3, was Leipzig öfter gespielt hat in dieser Saison, das hat mir nie gut gefallen, also in den meisten Spielen nicht gut gefallen, weil die Sechserinnen dann eben einfach sehr viel Raum abgreifen müssen und dass die gegnerischen Teams meist sehr gut bespielt haben. Also das dafür ist, finde ich, zumindest in der aktuellen Form der Kader nicht gut genug. Und dieses aber im eher Mittelfeld warten und dann aber da unangenehm sein und sehr, sehr wenig Platz anbieten im Angriffsdrittel. Ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht bewerte ich da auch Werder über. Also ich finde eben, dass Werder eins der besten Teams der Liga ist, aktuell von der Form her und von der Spielweise her. Und wenn die dann so wenig kreieren können, dann fällt mir das nochmal besonders auf. Deswegen, das fand ich gut und das ist ja eigentlich auch das, was Leipzig jetzt gerade bringen musste, nämlich erstmal Spiele nicht verlieren und Punkte sammeln, das hat man gemacht, deswegen ist jetzt alles erstmal wieder in Ordnung und dass dann vorne noch eine Spielerin wie eine Gio Hoffmann fehlt, das weiß ja jeder, plus eine Vanessa Fudela fehlt ja auch, aber aus anderen Gründen, nämlich weil sie gewechselt ist in diesem Sommer. Deswegen glaube ich sogar mit der Art und Weise, wie man dieses Spiel verloren hat, kann man eigentlich halbwegs zufrieden sein. Halt mit Ausnahme dieses einen langen Balles. Das war halt, ja, das war halt nicht gut. Da hätte man halt die Tiefe so absichern müssen wie die SGS Essen gegen Jena. Die haben es besser gemacht. Kai, wie blickst du auf Leipzig?
Ich glaube, dass Leipzig gerade durch den Umbruch mit dem Abgang von Vanessa Fudela und auch mit der Verletzung von Gio Hoffmann sich auch erstmal wieder neu finden musste, ne? Also verlierst da deine zwei allerstärksten Offensivkräfte innerhalb weniger Wochen und musst das jetzt mit einem unfassbar jungen Kader auffangen und das machen sie mittlerweile, wie ich schon sagte, sehr, sehr gut. Also ich glaube, dass das auch noch ein paar Wochen Zeit braucht, bis sie wieder so ein bisschen in die Richtung kommen, wie sie es in der letzten Saison gespielt haben. Aber der Kader ist halt auch, ich meine, der drittjüngste Kader der Bundesliga und dem muss man auch ein Stück weit die Zeit geben, sich auch zu entwickeln und die Erwartung, glaube ich, in dieser Saison von Leipzig war, ein Stück weit besser zu sein als in der letzten Saison, aber noch nicht ganz oben anzugreifen. Von daher ist es eigentlich bis jetzt eine okaye Saison mit Tendenz zu weiter nach oben.
Dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht für Leipzig. Man hat jetzt dann, wie eben schon angesprochen, im DFB-Pokal zu Hause die Chance, sich an Werder zu rechnen. Und dann wird man zu Hause gegen Wolfsburg spielen. Anschließend geht's noch nach Leverkusen und dann kommt Hoffenheim. Also das gehört zur Leipziger Bewertung der Saison auch noch mit dazu. Man hat noch nicht gegen alle von da oben gespielt, tatsächlich. Und gerade Wolfsburg könnte natürlich ein Thema werden, weil Wolfsburg schon das nächste Team ist, über das wir sprechen wollen. Nur Rang 5 in der englischen Wochentabelle. Das ist ungewohnt. Und wie kam das zustande? Durch zwei Siege, aber eben auch eine Niederlage. Erst zu den Siegen. Wir haben es besprochen, ein 2-1 gegen Hoffenheim mit einer ersten Hälfte, in der man keinen einzigen Schuss abgegeben hat, aber dann sehr gut darauf reagiert, war ja Gegenstand unserer letzten Sendung. Unter der Woche dann gegen Union, da hätte es schon sein können, dass Wolfsburg stolpert, denn Union geht in Führung und bespielt Wolfsburg eine Hälfte lang sehr, sehr gut. In der zweiten Hälfte allerdings, da geht's dann dahin und Wolfsburg gewinnt, vielleicht auch in der Höhe mit 4-1. Ja, und dann kommt ein Spiel, an das werden wir uns, glaube ich, noch öfter erinnern. Also es gibt ja immer wieder so Spiele, die definieren eine Saison, weil sie eben zu dieser Saison dazugehören. Und das wird wahrscheinlich auch dieses Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt für den VfL Wolfsburg sein. Im großen Stadion und trotzdem nur für etwas mehr als 4.300 ZuschauerInnen. Das ist nochmal ein gesondertes Thema, glaube ich, aus VfL-Sicht. Aber noch mehr weh tut der sportliche Verlauf. Man geht sehr früh in Führung durch Bussy, aber mit einem Doppelschlag kann Eintracht Frankfurt dieses 1-0 in eine 1-2 drehen. Dann verhindert Nina Lürsen auf der Torlinie mit der Hand ein Gegentreffer, sieht dafür natürlich die rote Karte. Janina Minge allerdings verschießt den fälligen Strafstoß. Das haben wir auch noch nicht so oft gesehen. Ja, und tatsächlich fällt dann erstmal kein weiteres Tor. Rebecca Blomqvist kann in der 85. Minute für die Eintracht in Unterzahl tatsächlich das 3-1 erzielen. Und deswegen ist es dann auch nicht mehr so bedeutend, dass noch das 2-3 zwar fällt, aber am Ende eben nicht mehr der Ausgleich. Und damit, Charlotte, hat eben Wolfsburg jetzt die zweite Niederlage eingesammelt und dadurch ist man jetzt schon 6 Punkte hinter dem FC Bayern. Also es war ein Freakspiel, wie ich es gerade gesagt habe. Kann man da trotzdem Erkenntnisse draus ableiten oder muss man mit der Schlussfolgerung rausgehen, naja, manchmal verliert man halt auch solche Spiele?
Also ich finde es auf jeden Fall nicht immer unbedingt einfacher, wenn man in Überzahl spielt. Also nicht sofort, weil natürlich Frankfurt dann oder das Team in Unterzahl dann meistens, wenn man führt vor allem, einfach extrem tief steht und die Räume da ja nach wie vor sehr eng sind. Von daher ist das manchmal gar nicht so viel leichter, glaube ich. Und Wolfsburg, finde ich, hatte dann gar keinen schlechten Ansatz, indem sie hatten natürlich viel Ballbesitz und haben halt wirklich viel mit Flanken gespielt, wie sie es eh oft machen. Aber da war das eigentlich sogar, finde ich, ein okayes Mittel, weil daraus immer wieder Chancen entstanden sind. Was ein bisschen bedenklich ist, finde ich, dass man nach diesem Doppelschlag von Frankfurt wirklich so wackelt. Also, ich finde, Frankfurt, da sprechen wir gleich noch drüber, ist sehr gut reingestartet. Und dann macht Wolfsburg ja ein Traumtor mit Bussi, also nach auch schon tolle Vorarbeit von Levels, die dann richtig starken Ball um den Block spielt und Bussi lupft ihn dann schön rein. Also eigentlich war man gut drin und dann kassiert man natürlich innerhalb von 2 Minuten 2 Tore und das ist auch hart, aber das 1:1 darf niemals so fallen. Also wenn ein Freistoß so ans lange Eck durchgeht und Anjomi muss einfach nur noch den Fuß hinhalten, also ja. Klar, so leicht ist es auch nicht, aber völlig freier Schuss dann. Und auch der zweite Gegentreffer ist auch nicht gut verteidigt. Also da muss, glaube ich, Levels in dem Fall schneller auf Reiso rausrücken. Dann Anjomi behindert natürlich noch Johannes in der Mitte oder genau, da gibt Johannes auf jeden Fall auch nicht so eine gute Figur ab. Und dann in der Folge, finde ich, war dann Frankfurt einfach voll da. Also ich finde, dass Greve und Sens, also gegenüber Latwein und Minge wirklich deutlich stärker waren. Also ich finde, fand Wolfsburg in dieser Phase im Mittelfeld einfach nicht auf der Höhe. Also nicht so wach und konzentriert, nicht so physisch gut. Und da war ja schon noch Gleichzahl. Also da muss man dann an Wolfsburg-Stelle schon sich hinterfragen, ja, da hat man sich so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Und ja, genau, wie gesagt, nach der roten Karte macht es nicht unbedingt leichter, aber das war halt wirklich auch ein crazy Spiel. Also da war ja so viel Zweikämpfe, viel Leidenschaft drin. Also Frankfurt hat sich dann auch in so einen Rausch gespielt, so ein bisschen. Das hat mich fast schon hier an das Viertelfinale Deutschland-Frankreich erinnert. nee, aber das war schon, also ja, Wolfsburg, also dass man da so zwei einfache Tore kassiert, finde ich, muss man schon analysieren, ehrlich.
Ist ja auch der Unterschied zum FC Bayern. Also die Bayern 3 Gegentreffer, Wolfsburg 16 Gegentreffer jetzt mit den 3 mit dazu. Und auch wenn man auf die Expected Goals Allowed guckt, dann ist es auch ungefähr so der Abstand zwischen den beiden Teams. Ja, Kai. Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, also Pop, glaube ich, köpft an dem Pfosten, Bärenstein vergibt eine riesige Chance. Also es gab mehrfach die Möglichkeit, aufs dann noch 2:2 zu stellen. Klar, ist wie Konjunktiv, aber wenn Alex Pop nach dem Spiel sagt, dieses Spiel dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren, ja, hat sie ja recht. Also
hat sie ja auch recht. Also ich habe eben gerade nochmal geguckt, weil ich hatte mir das eigentlich schon im Vorfeld rausgesucht. Also insgesamt hat Wolfsburg 31 Mal versucht, aufs Tor zu schießen. Im Verhältnis dazu Frankfurt 11 Mal. Ich glaube, Lina Altenburg war der Albtraum vieler Wolfsburgerinnen, auch in der Nacht danach noch. Also es ist schon krass gewesen. Ne? Ich guck hier gerade noch nebenbei weiter. Also insgesamt hat man 22 Schüsse Richtung Tor gehabt, die nicht blockiert wurden. 12 sind knapp daneben gegangen oder daneben, 10 davon gingen aufs Tor. Also Wolfsburg hatte offensiv schon mehr als genug Chancen, das zu machen. Und wie sagt man immer so schön, wenn man sie vorne nicht macht, dann kriegt man sie hinten rein und verpackt vielleicht nochmal das Ganze mit einer Geschenkeschleife. Gerade beim 3-1, das war ja dann wirklich dann doch eklatant, der Fehler. Aber ich gebe auch Charlotte recht, mir gefallen da Greve und Sens um ein Vielfaches besser aktuell als Latwein und Minge, gerade in dem Spiel. war es zu merken. Ich glaube, Latwein war auch diejenige, die beim ersten Frankfurter Tor ein bisschen schläfrig wirkte oder irgendwie nicht so richtig in der Situation drin. Und ja, irgendwie war es dann vorgezeichnet, als der Elfmeter gehalten wurde, dass Wolfsburg das vielleicht dann doch nicht mit nach Hause nimmt. Und so war es auch. Es wirkt auch manchmal für mich so, als wenn die große Arena in Wolfsburg dem Team nicht gut tut. Also ich glaube, da habe ich jetzt keine direkte Statistik zu, aber so gefühlt würde ich sagen, immer wenn es in die große Arena geht, tut sich die Mannschaft schwer. Frauschaft.
Vor allem habe ich gedacht, auch bei, eigentlich war mein Eindruck bei Wolfsburg immer in den letzten Wochen, es tut denen richtig gut, dass die jetzt eine fitte und gesunde Camilla Küver haben, auch dahingehend, dass eine Minge weiter vorne spielen kann, weil eigentlich fand ich die auf der Sechs dann immer ganz gut, aber wirklich in diesem Spiel, also waren Greve und Sens um einiges besser, vor allem wirklich, was diese Physis angeht. Also das hat mich dann schon ein bisschen gewundert. Ich habe eben das 3-1 gar nicht erwähnt, aber das war ja auch ein ganz schlimmer Fehler da. Also diese drei, also ich finde es offensiv, hat es Wolfsburg gar nicht schlecht gemacht. Ich finde, die hatten immer, hatten ein gutes Kurzpassspiel, schnell, gute Verlagerungen und dann immer wieder Halbfeldflanken, wo Frankfurt dann eben nicht hinterhergekommen ist und keinen Druck mehr ausüben konnte. Und die hatten ja extrem viele Chancen, nur eben wirklich defensiv fand ich es schon nicht gut diesmal.
Ich glaube, was man bei Wolfsburg auch nicht vergessen darf, es ist der zweite XXL-Umbruch, den die hintereinander verkraften müssen. Mhm. Und ich glaube, dass die sich einfach auch noch wie viele andere Teams irgendwie finden müssen. Bei Bayern ist es halt genau andersrum. Bayern schafft es über mehrere Saisons jetzt, die Leistungsträger zu halten und immer nur punktuell den Kader irgendwie zu ergänzen. Und bei Wolfsburg musste die Saison ja dann doch wesentlich mehr gemacht werden. Ich glaube, das war jetzt so ein Spiel, wo das mal auch gefühlt ein bisschen zutage kam, dass Wolfsburg sich einfach noch nicht zu 100% eingespielt hat, sowohl unter Lerch als Trainer als auch im Team insgesamt. Und ich glaube, so eine Delle muss man Wolfsburg auch mal zugestehen als solches, obwohl man mit einer Spielerin mehr auf dem Feld dann doch so ein Spiel schon für sich entscheiden sollte. Aber wie gesagt, also sollte halt dann einfach mal nicht sein.
Ja, ich bin da ehrlicherweise in der Betrachtung auch hin und her gerissen, weil klar könnte ich jetzt die 44 Flanken zitieren, die sie geschlagen haben. Und ich fand auch, dass, also du hast auch wieder gesehen, gerade gegen Team im Unterzahl, wenn dein Hauptansatz über Flanken ist, dann gibst du damit den Gegnerinnen ja auch die Entschuldigung, alle in den Strafraum ziehen zu dürfen, ohne dass was passiert. Und deswegen gab es eben auch so viele geblockte Schüsse, so viele knappe Chancen. Es gab auch große Chancen. Also Wolfsburg gewinnt das eigentlich, dieses Spiel mit diesem Ansatz, obwohl das eben auch seine Nachteile hat. Aber Altenburg pariert eben super. Aber eben Frankfurt konnte sich damit eben auch im eigenen Strafraum immer wieder festsetzen. Und das hat mich dann schon gewundert, dass Wolfsburg das nicht geschafft hat, obwohl da Pop, Hut und andere auf dem Feld stehen oder Nevalotto, die dann ja relativ früh für Minge kam, schon zur zweiten Hälfte, dass sie nicht noch mehr versucht haben, zumindest bis vor dem Strafraum im Zentrum zu bleiben. Und dann musst du in der Regel sowieso irgendwie auf den Flügel hinter die Kette spielen oder vor die Kette und dann kannst du auch immer noch flanken. Aber versuch auch Frankfurt in die Breite zu ziehen. Und Frankfurt konnte sich aber immer so zusammenknüllen im Strafraum. Und das war halt dann das, was Wolfsburg es noch zusätzlich schwer gemacht hat. Aber wie gesagt, eigentlich gewinnt das Wolfsburg. Und ich sehe es auch schon ein bisschen so wie du, Kai. Zum einen ist es sehr gut erklärbar. Zum anderen war das jetzt auch Pech. Und man muss dann auch einfach zugestehen, dass der Kader anders aufgebaut ist als der vom FC Bayern eben zum Beispiel, die auch wahnsinnig viele Verletzte haben, die aber so durchcruisen gegen die Liga. Also wir werden wieder als letztes über die Bayern sprechen in diesem Segment und in dieser ganzen Sendung. Also die haben sich mal wieder keinerlei Blöße gegeben. Also interessant, vielleicht noch eine letzte Beobachtung, dann dürft ihr nochmal was sagen, wenn ihr wollt. Es ist interessant, dass quasi beide Tore, die fallen in der zweiten Hälfte, haben damit zu tun, dass eine Spielerin auf etwas spekuliert, das alle anderen nicht im Blick haben. Beim 3:1 ist Blomqvist, die quasi schon läuft, also die schon den Sprint ansetzt, als Dijkstra Dijkstra diesen Kopfball ansetzt und der kommt dann eben nicht und dann kann sie ihn abfangen. Und beim 2:3 von Alex Popp ist es auch so. Der Ball geht, glaube ich, an die Latte, oder? Oder wird noch so hingeleitet und sie ist die einzige Spielerin von allen auf diesem Feld, die darauf spekuliert und eben auf diesen Abpraller wartet und ihn dann reinmacht. Das fand ich noch, war interessant und lustig, dass das auf beiden Seiten zu sehen war. Aber ansonsten war es einfach unglücklich.
Da würde ich auch verstehen, wenn Lina Altenburg da dann sagt, Leute, ich lenke den an die Latte, ja, und ich halte hier schon alles und jetzt, ja, jetzt lasst ihr mir so ein Ding hier einschenken. Also da darf sie sich aufregen, finde ich.
Definitiv, definitiv.
Ja. Wir sind zwar noch nicht bei Frankfurt, aber wird bestimmt gleich auch nochmal ein spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie Arnautis das Torhüterin-Duell moderieren möchte, wenn Sophia Winkler zurückkommt, weil Lina Altenburg gibt einiges an Potenzial, die Nummer 1 zu sein.
Ja, aber Sophia Winkler ist die beste deutsche Torhüterin, wenn die in Form ist. Ich sag's dir.
Aber fehlt halt auch schon ein Jahr, ne? Und dann, die muss halt auch erstmal wieder richtig reinkommen.
Ja, das stimmt.
Ihr könnt die Diskussion doch gleich für Arnautis schon mal führen.
Aber wir sind ja noch nicht mal im Eintracht-Frankfurt-Segment. Erst sage ich noch, wie es für den VfL Wolfsburg weitergeht. Stefan Leich hat gesagt, ich habe jetzt gar nicht viel Zeit, mich zu ärgern. Und das stimmt, denn man spielt jetzt auswärts in Lyon. Das wird natürlich nochmal eine Herausforderung ganz eigener Güteklasse. Dann geht's ins Heimspiel im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg, bevor man dann wiederum in der Champions League zu Hause gegen Manchester United spielen wird. Das sind die nächsten Partien für den VfL Wolfsburg, der eben auf Rang 2 verbleibt und 6 Punkte Rückstand jetzt hat auf den FC Bayern. Wer eine ganz fantastische englische Woche hatte und für wen es generell einfach gerade gut läuft, das ist der erste FC Köln, denn der FC ist das erste von nur 4 Teams, das ungeschlagen aus diesen letzten 3 Spielen herausgeht. Wie war das möglich? Einmal hat man ein 3:0 geholt zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg, das haben wir noch besprochen. Dann gab es ein 1:1 in Frankfurt. Das war richtig ärgerlich aus Kölner Sicht, denn hier fällt der Gegentreffer erst sehr, sehr spät und man macht insgesamt eine wirklich tolle Partie, auch mit einer verdienten Führung. Man hat sogar noch einen Lattenschuss von Achczynska. Also da war sogar mehr drin als nur dieser Punkt gegen Eintracht Frankfurt. Und dann kommt aber ein Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Wir haben vorhin schon ein bisschen über Hoffenheim gesprochen und haben natürlich erwähnt, Kössler und Chachi haben gefehlt. Aber dennoch, das war eine so gute Partie vom FC mit tollen Chancen. Jessen und Pauline Bremer mit einer tollen, auch zusammen, tollem Zusammenspiel immer wieder. Ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass dann Jessen auch beim Tor auf Bremer nochmal ablegt. Und es spielt dann sogar nicht mal eine Rolle, dass Marina Hegering in der Halbzeit schon ausgewechselt werden musste. Der FC, er ist auch ohne Hegering jetzt stabil und bringt bei so einer Partie gegen einen eigentlich vom Anspruch her besseren Gegner das souverän über die Zeit. Also Kai, was ist da los beim ersten FC Köln? Werden wir uns dran gewöhnen können, dass die jetzt eher nach oben gucken als nach unten?
Boah, so weit will ich, glaube ich, gar nicht in die Glaskugel gucken. Aber schon spannend, wie gut Maria Jessen dem ersten FC Köln tut und wie gut es auch Köln tut, dass Pauline Bremer jetzt endlich fit ist. Denn die beiden sind dann, finde ich, schon ein sehr passgenaues Sturmduo. Ich glaube, dass Köln in den richtigen Momenten aktuell das rausholt, was auch drin ist. Also wie gesagt, Frankfurt ist schon fast ärgerlich. Also dann wäre es sogar eine perfekte Woche gewesen. Und dann muss man vielleicht wirklich darüber reden, ob Köln oben nochmal anklopft. Aber es ist schon beachtlich, die Entwicklung von Köln im Verhältnis zur letzten Saison zu sehen, wie sie das bis jetzt hierhin geschafft haben. Und Maria Jessen ist für mich aktuell eine Spielerin, die man sehr genau im Auge behalten sollte, obwohl sie schon, ich meine, 29, 30 ist. Aber die tut dem Team extrem gut.
Mhm. Ja, also Jessen schon fast 31 tatsächlich schon. Das sind noch ein bisschen mehr als 70 Tage und dann ist sie 31. Und wer hätte das gedacht? Also bei der EM konnte man das so noch nicht abschätzen, dass Jessen so eine große Rolle spielen würde. Und trotzdem ist sie nicht der Star dieses Teams. Der Star dieses Teams ist die Defensive. Denn tatsächlich nach Expected Goals Allowed liegt der 1. FC Köln auf Rang 2 in der Liga. Dass man dann doch ein bisschen mehr als diese 9,5 Gegentore kassiert hat, hat vielleicht auch mit der Torhüterinnenposition zu tun, aber definitiv auch ein bisschen mit Pech in so manchen Spielen. Und Charlotte, das hat man ja jetzt auch gesehen. Also zu diesem souveränen Spiel gegen die TSG gehört ja eben auch, dass die TSG im Grunde kaum eine Chance hatte und deswegen klar war, na, ein Punkt wird's mindestens. Und dann wurden es halt am Ende durch das 1:0 noch 3.
Ja, das ist ein großer Punkt, glaube ich, warum Köln gerade so gut ist, dass Britta Karlsson das echt geschafft hat, irgendwie diese Defensive zu stabilisieren. Ich glaube, das war das große Ziel, seit sie eigentlich angefangen hat. Und mittlerweile funktioniert es auf jeden Fall besser. Das liegt natürlich auch Anna Hegering, die eine große Erfahrung mitbringt, die aber auch gegen Hoffenheim ja nur eine Halbzeit gespielt hat. Also auch Degen, die dann reinkam, hat es gut gemacht. Und wen ich auch immer besser finde, ist Sarah Agresch, die auch einen guten Spielaufbau hat. Also die hat zum Beispiel ein paar Pässe auf Jessen durchgespielt nach vorne. Also da hat man sich wirklich stabilisiert. Jankowska und Gerhard, die sind eigentlich auch immer sehr konstant in ihren Leistungen. Und dadurch, dass du eine gute Innenverteidigung gerade hast, kann dann auch eine Laura Vogt zum Beispiel weiter vorne spielen. Und da finde ich sie auch besser, als wenn sie mal irgendwie hinten aushelfen muss, was in der letzten Saison, glaube ich, öfter vorkam. Und dann hast du eben, wie ihr es schon gesagt habt, irgendwie mit Bremer, die wirklich ja noch nicht viel gespielt hat eigentlich, aber direkt so durchstartet, das ist schon richtig gut. Also irgendwo war das auch die Hoffnung oder bei der Qualität, die sie hat, konnte man sich das erhoffen. Aber es funktioniert schon richtig gut, vor allem im Zusammenspiel mit Jessen. Also einmal legt Bremer Jessen eine gute Chance vor und dann beim Tor ist es andersrum. Also das harmoniert richtig gut und es funktioniert, finde ich, auch sehr gut im Pressing. Das war gegen Frankfurt zum Beispiel bei dem 1:1 sehr auffällig, dass man da wirklich mit einem intensiven Pressing da wirklich den Gegner unter Druck setzen konnte. Gegen Hoffenheim war das teilweise schon auch der Fall, aber gegen Frankfurt ist es mir schon sehr aufgefallen. Und da wurde Bremer, glaube ich, nur eingewechselt sogar. Aber also die beiden, kann ich mir vorstellen, dass man dabei erstmal bleibt mit den beiden im Sturm. Und wenn du eben auch eine gute Defensive hast, dann oder auf dem du aufbauen kannst und dann noch so eine gute Offensive dazu kommt, dann wundert es mich nicht, dass die jetzt diese englische Woche so gut abschließen. Aber es ist schon krass, dass sie auf Rang 2 liegen, was die Expected Goals gegen sich angeht. Also das ist schon stark.
Und Pauline Bremer jetzt schon so viele Tore wie in 21 Spielen in der Vorsaison für Brighton in Half Albion, auch wenn sie da natürlich oft eingewechselt wurde, selten durchgespielt und so weiter. Das muss man noch mit dazu sagen. Aber das war ja eben eine der Ungewissheiten. Wie würde eben sie jetzt dann zurückkommen und kommt sie wieder zur Altersstärke? Und die vorläufige Prognose ist da sehr, sehr positiv. Ich finde auch, was taktisch der FC macht, sehr interessant. Also für mich ist ehrlich gesagt so ein bisschen der FC wie so der Bundesliga-TÜV aktuell. Denn die machen nichts Verrücktes gegen den Ball. Also gegen Hoffenheim zum Beispiel stellen sie halt die Doppelsechs zu. Doppelsechs, also über die könnt ihr nicht aufbauen, TSG. Zeigt uns mal, was ihr noch so habt. Was war die Antwort? Wir haben es vorhin besprochen. Lange Pässe. Okay, gut. Ging so. Und so ist das aber eigentlich immer beim FC. Also jetzt in den jüngeren Spielen gewesen, dass man gegen den Ball einfach eine gute, simple Idee hatte, die erstmal Stärken des Gegners wegnimmt und dass die dann zeigen müssen, schafft ihr es jetzt dann über die Messlatte zu springen, die wir jetzt gerade ein bisschen höher gelegt haben, als es so der Durchschnitt der Liga ist. Und manche Teams schaffen das dann trotzdem und spielen dann auch Köln manchmal ein bisschen her, muss man auch ehrlicherweise so sagen, trotz der guten Expected Goals allowed. Aber viele Teams scheitern da eben dran und werden dann eben zu der schlechteren Version ihrer selbst. Und dann kann eben der FC gerade noch so eine offensive Stärke drauflegen, die definitiv ja schon seit einer ganzen Weile jetzt gefehlt hat bei diesem Team. Und das ist schon interessant. Und deswegen freue ich mich auch inzwischen auf jedes FC-Spiel, weil ich mir immer denke, was wird sich Britta Karlsson vorgenommen haben? Weil du erkennst es inzwischen immer. Und wie gesagt, es sind nie so die ganz verrückten Dinge, aber sie funktionieren immer gut. Und dann finde ich es auch interessant zu sehen, was machen denn jetzt die Gegner dagegen? Und das war sogar bei so einem Spiel wie irgendwie in München so, wo sie ja deutlich verloren haben. Aber sogar da fand ich, dass die Bayern schon so eine kleine Denkaufgabe bekommen haben von Britta Karlsson. Und hat ja auch ein bisschen gedauert, bis sie die geknackt haben. Und das finde ich ist wirklich ja eine schöne Entwicklung. Ich glaube, alle FC-Fans genießen das sehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Kai, aber ich finde es auch einfach wahnsinnig toll, Britta Karlsson jetzt mal Cheftrainerin zu sehen, mit Zeit. Das hätte ich so nicht erwartet alles.
Ja, ist überhaupt mal schön, eine weibliche Trainerin an der Seite in der Bundesliga zu sehen. Das war in den letzten Jahren dann doch immer sehr rar gesät und Britta Karlsson macht das wirklich gut. Ich habe mal eben gerade nochmal geguckt, weil ich die Statistik letztens erst gesehen habe. Was halt auch sehr doll auffällt, ist, dass Köln bei Ballverlusten im letzten Drittel irgendwie immer direkt wieder nachsetzt. Und ich glaube zu meinen, dass Köln die meisten Balleroberungen im letzten Spielfelddrittel pro Spiel hat. Und das ist schon sehr beachtlich.
Also meinst du jetzt im Angriffsdrittel oder im Verteidigungsdrittel?
Im Angriffsdrittel, ja.
Ah ja. Ja, sie haben ein gutes Gegenpressing. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf die Schnelle hier auch rausbekomme, aber so ungefähr hatte ich es auch. Nee, ich kriege jetzt tatsächlich leider die genaue Zahl hier nicht raus.
Ich meine, es sind 7,4 Balleroberungen gewesen. Mhm. Und Wolfsburg und Bayern sind auf 2 und 3, liegen aber auch noch im 7er-Bereich, also knapp dahinter. Aber trotzdem ist schon sehr beachtlich, dass was Köln letzte Saison dann doch ein Stück weit gefehlt hat, weil wenn sie da einen Ball verloren haben, dann waren sie irgendwie auch schnell überspielt und die haben mittlerweile ein Selbstverständnis für sich gefunden, zu verteidigen, das sehr, 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 sehr beachtlich ist.
So, und soll ich jetzt noch was sagen, bei dem die FC-Fans, die gerade eh schon gute Laune haben, die allerbeste Laune bekommen? Ich sag's euch, die nächsten Spiele für den ersten FC Köln. Sand auswärts im DFB-Pokal, okay, Werder Bremen auswärts. Das wird natürlich, da muss Werder mal zum TÜV. Bin ich gespannt, was Werder tut. Aber dann, bei allem Respekt, HSV, Jena, Leipzig. Und dann ist Weihnachten. Ich will nur einmal gesagt haben, wenn hier Köln mit 9 bis 12 Punkten rausgeht, seid nicht überrascht. Hier wurde es zuerst gesagt. Wenn sie mit weniger rausgehen, werde ich sie natürlich hart dafür kritisieren. Ist alles klar. Ich denke nur vom Ergebnis her, dafür bin ich schon Journalist geworden, dass ich nicht selber spielen muss. Aber also da liegt was auf der Straße für den FC. Bin gespannt, ob sie es aufheben können. Mehr von der Straße aufgehoben, als vielleicht da lag, hat Eintracht Frankfurt. Was für eine Überleitung. Naja, aber Eintracht ist tatsächlich das drittletzte Team, über das wir sprechen wollen. Mit 7 Punkten und ohne Niederlage ist man rausgegangen aus dieser englischen Woche. Das sehr dramatische 3:2 beim VfL Wolfsburg haben wir gerade im Entstehen, ja gerade auch schon im Wolfsburg-Segment besprochen. Es gab aber auch ein sehr dramatisches 1:1 gegen den 1. FC Köln. Das habe ich gerade auch schon angedeutet. Da ist man eher noch so mit einem blauen Auge mit davon gekommen, dass man hier einen Punkt holt. Und das klare 4:0 beim HSV, das haben wir ja in der letzten Folge schon besprochen. Also muss man ja sagen, Kai, von der Bilanz her ist das alles wunderbar jetzt bei der Eintracht. Aber es war auch notwendig, denn durch diesen überraschenden Sieg beim VfL Wolfsburg bleibt man oben dran. Zwischenzeitlich ist es jetzt Rang 3, aber ich habe es ja vorhin schon oft erwähnt, zwischen Rang 3 und Rang 7 sind es aktuell 3 Punkte. Wie überzeugt bist du denn davon, dass das, was wir hier gesehen haben bei Eintracht Frankfurt, mehr ist als nur ein Strohfeuer, sondern die es jetzt vielleicht schaffen, ihrem Anspruch gerecht zu werden?
Bin ich noch nicht überzeugt. Ganz ehrlich, ich glaube, dass Frankfurt an dem Tag wirklich Lina Altenburg sehr, sehr viel zu verdanken hat. Könnt mir sogar vorstellen, unter einer anderen Torhüterin geht das Ergebnis sogar fast katastrophal für Frankfurt aus. Also sie haben schon da wirklich einen sehr starken Rückhalt gehabt. Ich glaube, dass Frankfurt diese Saison auch noch weiter nach unten rutschen wird. Ich sehe sie einfach nicht als Champions League-reifes Team. Dafür fehlt mir irgendwie eine stabile Defensive, vielleicht auch geschuldet daran, dass sie kaum welche haben, dass man im Transferfenster Abgänge wie Sarah Dosun irgendwie nicht kompensieren konnte. Und ja, also ich glaube, Frankfurt hat im Sommertransferfenster sehr, sehr viel falsch gemacht und das fällt ihnen gerade ein bisschen zu Füßen. Und aber auch schon ganz, ganz wilde Gerüchte, was das Wintertransferfenster betrifft, in Frankfurt gehört. Und ich glaube, wenn das so kommt, wie ich es gehört habe, dann müssen sich dann doch die Verantwortlichen langsam hinterfragen, ob sie dann auch ein Stück weiter richtig gehandelt haben im Sommer.
Das aber heißt, Frankfurt, dass noch Spielerinnen gehen, oder wie?
Nee, es werden Spielerinnen kommen und ich verspreche dir, wenn die eine kommt, dann wirst du sehr, sehr überrascht sein. Ich darf da leider noch nicht zu sehr ins Detail gehen.
Kai, das kannst du uns doch nicht antun. Offensive, Defensive, Torhüterin.
Es geht schon um die Defensive. Also wir reden hier weitestgehend über Defensive. Ich meine, Frankfurt will bis zu 3 weitere Spielerinnen holen. Mhm. Und das zeigt ja eigentlich, dass man Fehler im Sommer gemacht hat. Mhm. Und dass sie überhaupt so hoch stehen, überrascht mich persönlich. Aber da haben halt andere an wichtigen Stellen Punkte liegen lassen und Frankfurt halt dann quasi wieder aufgeschoben, wie jetzt gerade im Spiel gegen Wolfsburg. Also normalerweise, wenn Wolfsburg gewinnt, dann marschieren die an Frankfurt weg und und Frankfurt ist irgendwo im Mittelfeld der Liga.
Oh, jetzt würde ich so gerne in deinen Kopf gucken. Aber gut, vielleicht machen wir das im Nachgespräch noch unter der Hand. Ich werde es auch nicht vertwittern. Ja, Charlotte, dem ist ja nicht zu widersprechen, sagen ja auch die Statistiken. Also auch statistisch gesehen hat man die drittbeste Offensive, da ist alles wunderbar und das rettet eben, dass man in der Defensive gar nicht so gut ist. Da ist man nur die siebtbeste, jetzt nach Expected Goals Allowed zum Beispiel, also hinter Leipzig zum Beispiel noch, hinter Hoffenheim, hinter Leverkusen. Das ist das Problem von Eintracht Frankfurt und trotzdem sprechen wir ja über eine erfolgreiche englische Woche.
Mm, ja. Was Frankfurt nämlich mittlerweile schafft, also ich finde, ich stimme Kai in allem eigentlich zu, ich finde immer noch nicht, dass die in diese Saison jetzt so richtig gefunden haben. Also zuletzt haben halt einfach nur die Ergebnisse gestimmt, finde ich. Also selbst bei dem 4-0 gegen den HSV haben die mich nicht so richtig überzeugt, muss ich sagen, weil, also offensiv ist da immer noch viel Qualität vorhanden. Nur was ihnen offensiv, finde ich, abgeht oder was ist krass, der Unterschied ist zur letzten Saison, ist diese Genauigkeit, die es braucht für das Frankfurter Spiel mit vielen kurzen Pässen, vielen vertikalen Pässen. Ich finde schon, dass die denen aktuell sehr abhanden kommt. Also vor allem gegen Köln ist mir das aufgefallen. Also das war so eine Ungenauigkeit in den Pässen. Und genau, also da läuft noch nicht viel zusammen und eben defensiv auch. Du hast da keinen richtigen Backup. Also Ilisted ist jetzt ausgefallen und Iwey macht es dann auch völlig in Ordnung, aber das ist ja, also gegen Köln ist sogar, nachdem Ilisted raus ist, Lürsen dann auf die Innenverteidigerposition gerückt. Also da kannst du einfach nicht viel gerade irgendwie wechseln und das ist im Sommer schon schiefgelaufen, dass man eben nicht da irgendwie nachverpflichtet hat bei den ganzen Abgängen. Und also ich habe auch vor dem Spiel gegen Wolfsburg, das ist jetzt so ein bisschen anders verlaufen, aber vor dem Spiel gegen Wolfsburg habe ich so gedacht, oder nach dem Köln-Spiel, mir fehlt gerade auch so ein bisschen so eine, die gerade richtig Leistung bringt und da aber auch richtig vorweg geht. Also mir fehlt gerade so eine richtige Führungsspielerin. Ja, Altenburg brauche ich überall auf dem Platz. Ja. Also die da auch wirklich mit ja, einfach vorweg geht und das Team
aber
so ein bisschen
führt. Aber du hast doch Nicole
Anjomi
zum Beispiel.
Anjomi,
so
genau.
Eine?
Anjomi ist jemand, die natürlich extrem gut ist gerade, aber die überhaupt nicht laut ist auf dem Platz, würde ich sagen. Also klar, die setzt mal Akzente mit ihrem Pressing, glaube ich auch, wenn die da sehr intensiv anläuft und einfach mit ihrem unfassbaren Tempo. Aber so richtig, die muss auch oft in Szene gesetzt werden. Also mir fehlt, glaube ich, eher in diesem Zentrum jemand. Und das war jetzt aber gegen Wolfsburg natürlich anders, wenn du da eine Elisa Sens anguckst oder eine Lisanne Greve, die da irgendwie alles wegverteidigt haben, was ging. Aber davor hat mir das immer so ein bisschen gefehlt. Ein Laura Freigang hat jetzt wieder getroffen. Muss man sehen, ob die so ein bisschen jetzt reinkommt und mehr in den Flow kommt, weil die hat auch ganz oft Aktionen dabei, wo dann irgendwie das Dribbling nicht funktioniert, der letzte Pass nicht funktioniert. Und das war in der letzten Saison natürlich auch ganz anders. Also da hat die eigentlich keine falsche Entscheidung getroffen, finde ich. Und ja, das darf jetzt das Wolfsburg-Spiel, also ich bin auch noch nicht restlos überzeugt. Also dieses Wolfsburg-Spiel war einfach verrückt. Auch, dass sie das gewinnen am Ende, wenn man sich die Chancen anguckt. Aber ja, also ich bin wirklich gespannt, wie das bei Frankfurt läuft. Und ich habe eher den Eindruck auch, dass es auf jeden Fall nicht nach oben geht weiter.
Also ich könnte jetzt natürlich in vielen Dingen zustimmen. Zu Laura Freigang will ich auch gleich noch was sagen. Aber wenn ich jetzt Verantwortlicher, welcher in dem Fall von Eintracht Frankfurt wäre, dann würde ich sagen, was habt ihr denn alle? Ihr seht doch unsere Verletzten-Misere in der Innenverteidigung. Ihr habt es ja selber gesagt. Ich meine, Geraldine Reuteler muss nach der roten Karte Linksverteidigerin spielen. Und ich sag mal so, an ihrer Positionierung hat man gesehen, dass sie das jetzt nicht immer macht. Da war sie manchmal noch so eingerückt, als wäre sie noch eine 8, linke. Und das hat dann auch Wolfsburg eigentlich ganz gut bespielt in einigen Situationen. Aber zum Beispiel eine Hayley Raiso, die wir vom Beginn an gesehen haben, die wir auf dem rechten Flügel gesehen haben, das hat ja gut funktioniert. Und auch diese Doppel-6 hat diesmal gut funktioniert. Also die Chancen und die Tore, die man sich herausgespielt hat, die hatten auch wesentlich mit Verlagerung zu tun. Beim 2:1 natürlich auf Raiso, dann belaufen auch Anyomi und Freigang beide den Strafraum sehr gut. Überhaupt deshalb fällt dann dieses 2:1 noch so. Aber da könnte man ja auch sagen, es funktioniert doch einiges. Und du hast ja auch Evely gerade gelobt, die ja auch neu mit dabei ist. Also kann man das Ganze nicht auch eigentlich auch positiv sehen? Und wir kommen halt daher, weil wir halt sehen, es ist alles dünn. Also sie wechseln halt auch in Unterzahl nur 3-mal. Das ist, also klarer kann man nicht sagen, unser Kader ist gerade nicht A, fit genug und in Form genug, dass wir hier nicht mal in Unterzahl irgendwie unser Wechselkontingent ausschöpfen. Aber dafür holt doch die Eintracht dann vielleicht doch wieder das Maximum raus. Und das ist ja auch eine Qualität.
Ja, also offensiv finde ich auch, dass man, das war schon die ganze, also da wird viel investiert. Ist nicht so, dass die nicht viel versuchen. Auch eine Laura Freigang, was die für Wege gezogen hat, ja auch bei gegen Wolfsburg jetzt. Und eine Anyomi ist auch richtig gut drauf. Ich sehe halt wirklich ein Problem in der Defensive und das mache ich auch gar nicht. Also zum Beispiel eine Jella Veit spielt aktuell jedes Spiel über 90 Minuten und die macht das gut. Also da sehe ich kein Problem. Ich sehe eher ein Problem tatsächlich auf den Außenverteidigerpositionen, wo man, finde ich, dann merkt, dass so ein bisschen Qualität fehlt. Also ich finde, Nadine Riesen ist gerade nicht in einer guten Form, genauso wenig wie eine Pia-Sophie Wolter, die auch jetzt nicht gespielt hat. Und man muss natürlich schauen, wie eine Ilyada Atschigöz jetzt zurückkommt nach ihrer Verletzung, die Potenzial hat. Und Lösen, das war natürlich sehr unglücklich, hat damit halt einfach das Tor verhindert von Wolfsburg mit der roten Karte.
Ja, im Nachhinein hat sie alles richtig gemacht, muss
ja,
man sagen.
Ja, ja.
Aber ja.
Ja, eine Raiso muss ich dir aber zustimmen, die finde ich hat jetzt, war auch mal interessant, die von Anfang an zu sehen. Also da, ich finde, nach vorne ist da kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt auch mehr noch dann zusammenläuft, je mehr die zusammenspielen, auch mit einer Mimeti zum Beispiel. Aber in der Defensive bin ich mir da wirklich nicht so sicher.
Mhm. Aber auch defensiv fand ich Raiso gut. Also es war einfach interessant zu sehen, wie die in direkte Duelle geht. Das hatte schon manchmal so ein internationales Flair, sage ich jetzt mal. Das war jetzt nicht so, wie Bundesliga-Zweikämpfe immer geführt werden. Nicht alle, aber manche waren ganz schön, dass ich mir gedacht habe, hi, da bin ich froh, dass ich jetzt gerade nicht den Ball hatte, denn der wäre jetzt weg. Kai.
Das wirkt ein bisschen so, als wenn Ray so langsam in die Form kommt, die sie bei der letzten Weltmeisterschaft hatte, der sie auch die letzten Jahre ja eigentlich ein Stück weit fast hinterhergelaufen ist, auf internationaler Ebene. Und ja, das war auf jeden Fall ein Lichtblick insgesamt, aber generell offensiv ist Frankfurt schon seit Jahren, glaube ich, eine der besten Teams der Liga. Das zeigt sich ja auch immer wieder in den Statistiken, aber defensiv ist das halt dieses Jahr ist das okay, aber man hat halt in meinen Augen falsch reagiert. Ja? Also wenn du deine Stamminnenverteidigung irgendwie hergibst, und dafür halt auch noch gutes Geld bekommst, dann muss man sagen, dann hätte man da in der Breite sich vielleicht dann doch ein bisschen besser aufstellen müssen.
Ja, gut. Dann geben sie es jetzt im Winter aus, wo alles ein bisschen teurer ist. Viel Spaß damit. Aber gut, es war die Herangehensweise der Eintracht. Wir haben sie von Beginn an in der Saisonvorschau, ich würde mal sagen, zumindest kritisch beäugt betrachtet. Und jetzt muss man vielleicht das Zwischenfazit ziehen. Es ist dann doch leider vieles so gekommen, wie man es erwarten konnte. Ich hatte noch gesagt, dass ich noch einen Satz zu Laura Freigang sagen will. Also weil ich habe das in vielen Spielberichten danach gelesen, dass das jetzt so eine Befreiung sein könnte, dieses Tor. Und kann es natürlich vielleicht sein, aber ich finde tatsächlich, dass das Hauptproblem von Laura Freigang gerade nicht die vergebenen Torchancen sind, sondern dass sie viel zu wenige Torchancen mit herausspielt. Also sie hängt in der Luft. Und wenn man sich bei den Shot Creating Actions zum Beispiel anguckt, wer da bei Eintracht Frankfurt gerade vorne ist, dann sind das Geraldine Reuteler mit 35 und Nicole Anyomi mit 34. Und es dauert eine ganze Weile, bis Laura Freigang da kommt. Und das ist eigentlich das Problem, was ich gerade bei Eintracht Frankfurt sehe, dass es im Zentrum da eine Lücke gibt. Und sie können es nicht über die Außen füllen, weil dafür die Außenverteidigerinnen nicht immer die Qualität haben, die man dafür braucht. Und sie können es aber auch nicht immer nur über Energie von einer Anjomi zum Beispiel lösen. Das ist, ja, das wird jetzt auch total interessant. Also Eintracht Frankfurt wird jetzt dann in Eindhoven spielen. Es geht im Europa Women's Cup weiter. Dann bei Hoffenheim im DFB-Pokal, bevor man dann sofort das Rückspiel hat gegen Eindhoven. Da möchte man natürlich weiterkommen. Wie gesagt, dieser Sieg, der verschafft natürlich Luft. 19 Punkte sind es aktuell. Aber wie wir auch schon vorher wussten, der November wird brutal für die Eintracht, was eben die Belastung, die Spielbelastung angeht. Sind wir mal gespannt, wie sie da durchkommen. Wer ganz fantastisch durch diese englische Woche gekommen ist, das ist Werder Bremen. Zwei Teams gibt's, die alle drei Spiele gewonnen haben. Und das erste davon ist Werder. Mit einer Tordifferenz von 8:3 kommt man raus aus dieser englischen Woche durch Siege, die man eingefahren hat gegen Union zu Hause mit 2:0. Das haben wir noch besprochen. Dann gab es ein 3:2 bei Essen. Vorhin im Essen-Segment habe ich da schon ein bisschen den Spielverlauf skizziert. 3:0 Führung. Völlig unerklärliche gelb-rote Karte, also unerklärlich in dem Sinne, dass es keine gelb-rote Karte war, wenn ihr mich fragt, ich habe da gar nichts gesehen. Und so wird's dann nochmal ein 2:3, auch weil Mariela El-Sharif einen kleinen Patzer mit dabei hat bei einem Gegentreffer, aber man gewinnt eben dieses Spiel. So, und dann kommen wir zu dem Spiel, was wir vorhin im Raber Leipzig-Segment schon ein bisschen thematisiert haben, nämlich ein 2:1 Heimsieg gegen Leipzig, bei dem man aber 0,4 Expected Goals insgesamt herausspielt und eben der erste Schuss in der zweiten Hälfte tatsächlich auch das 2:1 in der 81. Minute ist. Also, Charlotte, die Bilanz ist natürlich super und die Ansätze, die man immer wieder bei Werder Bremen sieht, die sind natürlich auch gut. Wie gut war denn dann aber diese englische Woche jenseits von den guten Ergebnissen?
Es gehört schon zur Wahrheit dazu, dass Werder extrem effizient ist. Also, oder was heißt effizient? Die machen aus fast nichts, machen die aktuell Tore. Also, also es ist wirklich, also ich finde auch den Spielansatz finde ich gut. Also ich finde so auch die Außenverteidigerin gerade sehr gut bei Werder, D'Angelo und Weiß. Und darüber wird es ja oft aufgebaut irgendwie. Oder aber in dem Fall Sharon Beck oder wieder stehen auch mal gerne irgendwie innen und dann überholen die Außenverteidigerin. Das ist auch mal ein gutes Konzept, was jetzt auch gegen Leipzig gut funktioniert hat. Und im letzten Drittel ist es dann aber gar nicht so der schönste Fußball, muss man sagen. Also aber trotzdem haben die sich gerade irgendwie in so einen Lauf gespielt, dass die ja dann trotzdem irgendwie ihre Tore machen und die Spiele gewinnen. Gehört auch dazu, dass sie, finde ich, auch mit Ulbrich und Nemeth da wirklich auch immer grundsolide stehen eigentlich hinten. Und ich finde jetzt auch gegen Leipzig, ich habe es eben schon erwähnt, fand ich jetzt auch Hausicke und Wirtz, finde ich, machen das immer stabil. Wirtz hat sogar eine Vorlage gegeben. Also ja, und selbst finde ich auch El-Sharif, die hat natürlich einen Fehler gegen Essen gemacht, aber sonst mit Ball ist die sehr stark, wovon Werder auch profitiert. Also selbst wenn Leipzig in dem Fall, die haben ja eigentlich im Mittelfeldpressing gespielt, aber wenn sie es auch mal ganz vorne angelaufen haben, funktioniert das nicht so richtig, weil man es mit El-Sharif, die man auch einbezieht immer in den Aufbau, eigentlich gut lösen kann. Also ja, die kommen jetzt dann mit einer perfekten englischen Woche daher und ist, ja, wenn man so effizient ist, finde ich, hat man es dann auch verdient. Aber ja, Werder ist gerade irgendwie mit Köln so ein bisschen schon wirklich so ein bisschen die Überraschung, finde ich, in der aktuellen Phase der Saison.
Kai grinst schon, er möchte was sagen.
Ich kann dem gar nicht so viel mehr hinzufügen. Also sind schon die krasse Überraschung, finde ich, in dieser englischen Woche. Wenn nicht sogar in der gesamten Saison. Was für mich nochmal auffällig war, ist, dass Werder, glaube ich, das einzige Team war, was ohne größere Verletzung durch diese englische Woche gekommen ist. Oder eines der wenigen Teams, das einzige, glaube ich, war es nicht, aber eines der wenigen. Und die haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt, da so eine Balance zu schaffen zwischen Regeneration und dann gleich wieder in den Spielbetrieb zu kommen. Und ja gut, also gegen Leipzig ist der Sieg ja am Ende dann auch fast noch ein Geschenk gewesen, aber sie machen es wirklich gut. Also ich finde, Friederike Kromp hat die Arbeit, die Thomas Horsch in den letzten Jahren geleistet hat, einfach nochmal ein Stück weit verbessert. Und Bremen schwebt gerade auf einer ganz guten Welle und ich bin mal gespannt, wie lange sie sich auf der halten können.
Ja, dazu gehören natürlich sehr gute Standards. Also die in der ersten Hälfte entstehen eigentlich alle, fast alle Chancen nach Standards und es sind drei Chancen am Ende. Und dieses 1:0 ist aber auch perfekt. Also Michel Ulbrich wird da, also das ist die perfekte Flanke, das ist der perfekte Kopfball. Da kannst du dann eigentlich auch, also außer dass du sagen könntest, Leipzig hätte vielleicht versuchen müssen, sie zu blocken, dass sie nicht so zum Sprung kommen kann, aber ansonsten ist es nicht zu verteidigen. Das ist eine Qualität, die Werder gerade hat. Und dann finde ich es interessant, wie es Fritzi Kromm durch welche Maßnahmen auch immer geschafft hat, die Fehlerquote zu minimieren. Also, und auch wenn man sich jetzt mal von den Ergebnissen löst, weil klar, dieses Leipzig-Spiel war glücklich. Essen aber zum Beispiel hat man komplett wegdominiert. Muss man natürlich auch, wenn man sich auf die Tabelle bezieht und auch auf Kader und so weiter und so fort. Aber dennoch war es beeindruckend zu sehen, wie da eben Desic zum Beispiel, welche Rolle die in der Offensive gespielt hat, auch als Balljägerin gespielt hat, wie sie die Bälle an entscheidenden, also in interessanten Zonen auch erstmal hinlenken und da dann auch gewinnen. Das funktioniert wirklich sehr gut. Aber was mir eben vor allem jetzt in den jüngeren Spielen gefallen hat bei Werder, ist, wie wenig Fehler man tatsächlich macht und es dadurch dann auch schafft, Spiele zu gewinnen. Und du kannst zwar immer wieder vom Ergebnis her argumentieren, also du kannst das HSV-Spiel angucken, kannst über die Elfmeter sprechen oder du kannst jetzt eben über dieses Leipzig-Spiel zum Beispiel sprechen. Es gibt aber auch Spiele, wo Werder schlechter wegkam, als man eigentlich gespielt hat. In Frankfurt zum Beispiel, ja gut, beim FC Bayern. Aber Wolfsburg zum Beispiel war man auch eigentlich sehr, sehr gut mit dabei in dieser Partie. Deswegen vielleicht ist es dann sogar eine Diskussion, die einen auch gar nicht so weit wegführt. Ich finde es halt interessant, dass es bei Werder aktuell der Fall ist, dass Spielerinnen innerhalb von zwei Spielen immer wieder ihre Form finden. Also du kannst an einem Spieltag, das habe ich auch einmal gemacht, bei dieser Sendung, die ich komplett alleine gemacht habe, da kannst du zum Beispiel Lina Hauseke kritisieren und ich glaube, für diese eine Woche hat das auch gestimmt. Und in der nächsten Woche, so als hätte sie das Segment gehört, nee, hat sie ziemlich sicher nicht, hoffentlich zumindest nicht, denn sonst müsste ich mich dafür schämen, weil da macht die einfach ein brutal gutes Spiel und ist mit die wichtigste Spielerin im Mittelfeld. Und genau dasselbe kannst du über Larissa Mühlhorst sagen, die auch unauffälligere Spiele schon mit dabei hatte, die aber dann immer wieder mit zurückkommt. Und das zieht sich eigentlich durch den kompletten Kader. Und das, finde ich, ist erstmal ein interessanter Befund. Ich weiß nicht, ob das mit Training zusammenhängt, ob das was Psychologisches ist, vielleicht auch was Gruppendynamisches, dass du merkst, es gibt immer ein paar Spielerinnen, die haben heute einen guten Tag und dann fällt es mir vielleicht auch leichter, auch einen guten Tag zu haben. Vielleicht ist es auch einfach nur Glück und wir reden in der Rückrunde ein bisschen anders über Werder. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Es ist alles so, es scheint so aufeinander aufzubauen. Und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch zu positiv bin, weil wenn ich so eine Michaela Specht dann da auch im Trainerinnen-Team sehe, dann denke ich mir, ja, go Michi, sehr schön. Da, also vielleicht bewertet man es auch über, auch wenn Fritzi Kromp auch rhetorisch so stark ist. Aber es ist einfach, es scheint irgendwie alles so ineinander zu greifen. Und Charlotte vor der Saison hat ja auch Fritzi Kromp auch offen drüber gesprochen, dass es durchaus Spielerinnen gab, die sich eigentlich vielleicht wegorientiert hätten von Werder. Sie hat da keine Namen genannt, aber eine Larissa Mühlhorst zum Beispiel ist bestimmt für viele Teams interessant gewesen im Sommer, die aber auch wegen ihr dann geblieben sind, weil sie gesagt haben, das wollen wir jetzt mal probieren. Und das scheint ja jetzt sich richtig auszuzahlen für Werder.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, ja, offensichtlich hat sie da Spielerin wie eine Larissa Mühlhaus überzeugt mit ihrer Idee und die werden sicher nicht bereut haben, dass sie geblieben sind. Weil ich finde schon, dass es bei Werder so eine Entwicklung dahin gibt, wie Fritzi Kromp das ja auch wollte, dass man sich mehr oder ja ein bisschen ballbesitzorientierter spielt, ein bisschen aktiver vielleicht und auch mal ein bisschen flexibler taktisch, weil gegen den Ball machen sie es ja auch immer mal wieder unterschiedlich. Also ob die jetzt mit einer Doppelspitze irgendwie vorne anlaufen oder auch mal Mühlhaus, die ein bisschen zurückgerückt spielt. Und Fritzi Kromm kann natürlich froh sein, dass sie gerade auch einen Joker hat wie Imoke Papay. Nein, aber die wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen. Die macht jetzt auch zwei super Tore, weil die unfassbar schnell ist.
Und hat die jetzt nicht irgendwie 4 Tore und dreimal war es das entscheidende Tor zum Sieg?
Na, guck mal, sogar so gut. Ja. Also wenn du dann so jemanden auch noch von der Bank bringen kannst, und die dann wirklich sich auch eiskalt bleibt dann vom Tor. Also, ja, das ist schon stark. Und du hast, generell finde ich, hat Werder für mich, und das hat dann mit Fritzi Kromm zu tun, die Spielerin gehalten hat, aber Werder hat wirklich einen ausgewogenen Kader, finde ich. Also der wirkt sehr gut, ausbalanciert für mich. Also wenn du auch dann immer noch irgendwie so Spielerinnen wie Afawi hast oder Weikling, Wichmann, die du, oder Papay natürlich, die du von der Bank bringen kannst, dann ist das schon gut. Also und klar, man ist natürlich auch bestimmt froh darüber, dass man gerade eben nicht so viele Verletzte hat, vielleicht wie andere Teams. Also es wirkt schon sehr rund und ich glaube, daran hat Fritzi Kromp einen Riesenanteil. Also es ist für mich, also wie du es schon gesagt hast, es würde mich nicht überraschen, wenn Werder erstmal da mit guten Ergebnissen weiter Punkte liefert. Also das kommt nicht ohne Grund.
Ist es nicht lustig, dass wir noch vor 2 Jahren, glaube ich, die Tore von Werder an einer Hand abzählen konnten und das quasi der Running Gag der Liga war, hey, sie haben jetzt schon so viele Tore wie in der kompletten letzten Saison und so weiter und jetzt ist das gar kein Thema mehr. Das ist schon wirklich beeindruckend und ich habe einen Arbeitsauftrag an die Serena Werder, an die sehr engagierte Ultragruppierung bei den Frauen. Also wenn da nicht beim nächsten Siegtreffer durch Papay, da sind wir Papay, das ist prima gesungen wird, dann weiß ich auch nicht. Dann habt ihr es nicht mit Karneval. Das liegt einfach.
Weißt du, ob
daran.
Die hier zuhören? Ich erwarte das.
Also ich kenne zumindest Leute, bei denen ich ziemlich sicher sein könnte, dass sie es jetzt weiterleiten könnten.
Nina.
Deswegen,
ich könnte da auch noch mal jemanden kontaktieren, der das weiterleiten könnte.
Sehr gut, Kai. Perfekt. Dann haben wir es doch. Kai, willst du noch was ergänzen zu Werder oder sollen wir weitermachen?
Gerne weitermachen.
Dann sage ich noch, dass jetzt Werder auch im DFB-Pokal in Leipzig spielen wird und dann eben zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das ist der vorhin schon angesprochene TÜV-Besuch, den die Werder-Frauen da noch absolvieren müssen. Tja, und dann kommen wir jetzt noch zum FC Bayern. Der hat es auch geschafft, ohne Niederlage und ohne Punktverlust durch diese englische Woche durchzukommen bei einem Torverhältnis von 14:1. Also das war mal wieder beeindruckend. Wenn wir uns die Gegnerinnen angucken, dann waren das allerdings auch bei allem Respekt Pflichtsiege. Also ein 4:1 gegen Essen, das haben wir hier noch besprochen im Rasenfunk. Dem folgte dann ein 6:0 beim ersten FC Nürnberg. Da war von Beginn an zu sehen, also Bayern hat hier noch eine Rechnung offen. Ich glaube, Linda Daimann hat es danach auch gesagt, dass man das durchaus noch im Hinterkopf gehabt hätte, dieses 1:1, das es da 2023 gab, damals kommentiert von einem gewissen Kai-Ole Schönemann hier im Rasenfunk. Also das war ein deutlicher Sieg und dann gab es ein Heimspiel noch gegen den ersten FC Union und auch hier wurden früh die Weichen gestellt. Am Ende ist Julia Quinn diejenige, die in einem sehr starken Team herausragt, denn sie macht ein Tor selbst und bereitet 2 vor. Eins davon ist auch ein Eigentor von Tomke Schneider. Am Ende ist es ein 4:0. Und ich glaube, Kai, wir können tatsächlich die Besprechung des FC Bayern mal mit einer Spielerin beginnen. Denn ich habe schon so oft hier im Rasenfunk dieser Saison gesagt, Clara Bühl, über die lief alles in der Offensive und die war wichtig. Und trotzdem haben wir sie irgendwie viel zu selten zur MVP zum Beispiel gewählt, weil es so offensichtlich ist. Aber weil es so dermaßen offensichtlich ist, will ich das jetzt hier nochmal herausstreichen. Also wir nehmen mal nur eine Statistik und ich könnte mir eigentlich fast jede Offensivstatistik nehmen und Clara Bühl wäre vorne. Shot Creating Actions, ligaweit, also sprich, wie viele Aktionen einer Spielerin haben zu Schüssen geführt. Da haben wir auf Rang 3 Larissa Mühlhaus 52, auf Rang 2 Svenja Huth 58, auf Rang 1 Clara Bühl 84. Das ist mal ein Drittel mehr als die Zweitplatzierte, die ja mit Svenja Huth keine schlechte ist. Also, was ist zu Clara Bühl zu sagen? Muss man Dankeschecks an Barca schicken, dass sie sie damals nicht registrieren konnten?
Ja, wahrscheinlich sollte man genau das tun.
Beziehungsweise lieber keine Schecks schicken, das war natürlich Quatsch. Blumen, die können sie nicht investieren.
Aber ist schon beeindruckend, ne? Die spielt eine Saison. Ich habe sie eigentlich in der letzten Saison schon vor der Saison predicted als die Ausnahmespielerin der Bundesliga und hatte eigentlich ihr zugesagt, dass sie die meisten Torbeteiligungen haben wird. Das war letzte Saison noch nicht der Fall, aber ich glaube, in dieser Saison könnte sie mit der Leistung weitermachen. Ich glaube, bei uns ist sie 4-mal MVP des Spieltags geworden. Mhm. Wird tendenziell wahrscheinlich dieses Wochenende das 5. Mal das werden. Also die ist unglaublich in dieser Saison und die macht halt einfach gerade Bayern zu einer Mannschaft, die einfach nicht schlagbar ist. Also ich wüsste aktuell niemanden, wer Clara Bühl so ausschalten könnte, dass man Bayerns Offensivspiel so zerstört. Also es ist unfassbar, die macht das richtig gut, die hat gute Läufe in den 16er, die weiß genau, ob sie ablegen muss, ob sie abschließen muss. Sehr überlegte Spielerin mittlerweile und ich würde sagen, weder aus der Nationalmannschaft noch aus der Bayern-Startelf wegzudenken.
Deswegen ja auch Minuten ohne Ende. Also Clara Bühl, die läuft definitiv schon auf den Reservereifen, muss man sagen. Charlotte, international natürlich gab es diesen einen Dämpfer, das muss man dazu sagen. Aber das macht ja vielleicht sogar noch beeindruckender, dass Bayern von diesem 1-7 zurückkommt und dann eben gegen Wolfsburg und Juve gewinnt und jetzt so durchrauscht und eben so, dass man, ja, Vorentscheidung ist jetzt ein großes Wort bei 6 Punkten Vorsprung, aber es fühlt sich ein bisschen so an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Bayern spielt aktuell eigentlich in einer ganz eigenen Liga. Also die haben so ein Niveau gerade da, also da funktioniert gerade so viel. Clara Bühl, es sticht da nochmal heraus. Ich finde auch, was in den letzten Spielen, was ich bei ihr, finde ich, dann besser fand, ist, dass sie nicht, überhaupt nicht mehr ausrechenbar ist. Also manchmal geht sie auf die Linie runter, manchmal zieht sie rein und schießt, manchmal passt sie, flankt sie. Also die ist so variabel gerade in ihrem Spiel. Also Anna Weiß hat mir so leid. Also, oder mir tut jede Spielerin in der Bundesliga zumindest gerade leid, die gegen Clara Bühl spielen muss oder auch international. Also im Nationalteam hat sie auch ein extrem gute Spiele gemacht. Ja, und bei Bayern, die haben ja auch immer ihre ganz klaren Spielprinzipien. Spielen das auf ganz engem Raum, aber die haben gerade so eine Genauigkeit in ihrem Spiel und natürlich technisch ohnehin alle sehr versiert, dass Union also kam überhaupt nicht hinterher. Die waren so überfordert und auch wirklich, ja, einfach sehr vielfältig. Also es geht auch gar nicht immer über den Flügel. Aber klar, wenn jetzt Bühl eine Vorlage gewinnt, Tor und Vorlage, das ist schon richtig stark. Aber du hast auch immer wieder Kombinationen mit diesem Tiefklatsch oder sie klatschen es über eine dritte Person. Also Tanikawa macht ganz oft tiefe Läufe. Also erst wird an ihr vorbeigespielt und dann kriegt sie erst den späten Ball oder den zweiten Ball. Oder auch Harder immer wieder mit tiefen Läufen und kriegt einen Chipball, einen Traumchipball von Tanikawa. Das war eine Chance, glaube ich, vor dem 3-0. Aber ja, also in der Liga ist Bayern absolut nicht zu stoppen. Ich fand die auch, wie du es schon gesagt hast, dann nämlich auch gegen Wolfsburg, fand ich das in der ersten Halbzeit super stark. Also die spielen das dann auch souverän runter, aber in der zweiten Halbzeit war es nicht mehr ganz so stark wie in der ersten. Aber selbst da, also haben die so eine Dominanz, was ja eigentlich das Topspiel ist dann, wo ich mich schon frage, wer die eigentlich in dieser Liga gerade stoppen soll. Also die einzige Frage ist dann, die sich stellt, und die kriegen wir am Mittwoch vielleicht schon mal ein bisschen beantwortet, wie es dann wirklich international gegen diese Top-Teams läuft, weil so wie sie es spielen und so genau wie sie es, also man muss sich da natürlich auch wahnsinnig gerade pushen und immer mehr noch wollen, weil du halt schon, finde ich, einen Unterschied hast, halt von dieser Bundesliga zum Champions-League-Niveau. Also zumindest gegen die Top-Teams wie Barcelona oder Arsenal. Also in der Liga werden sie gerade nicht so sehr gefordert, würde ich auch sagen. Und da haben sie vielleicht schon ein paar Themen eigentlich in der Defensive, die gar nicht so zutage treten aktuell.
Also bei 3 Gegentreffern kann man da tatsächlich nicht so viel sehen. Und es ist auch bei den Expected Goals Allowed auch 3,6 mit weitem Abstand der Beste dieser Liga. Und das, obwohl man ja, Kai, auch sehr viele Verletzte hat. Also ich muss jetzt nicht nochmal alle nennen und man muss jetzt auch nicht so tun, als ob Bayern das ärmste Team der Liga wäre, sondern die haben schon auch den breitesten Kader und so weiter. Dafür ist er gebaut. Aber er zeigt jetzt halt auch, dass er das halten kann, für das man ihn gebaut hat. Nämlich trotz all der Verletzten merkt man es national noch gar nicht.
Ja, richtig. Aber das haben sie sich halt auch hart erarbeitet in den letzten Jahren, würde ich sagen. Und ich finde auch dieses 7-1 gegen Barca gar nicht so schlimm, also wie es oftmals dargestellt wird. Ja, es war eine extreme Klatsche und war wahrscheinlich auch einfach mal nötig, das ein oder andere Signal innerhalb der Mannschaft nochmal zu setzen. Aber ja, mein Gott, dann hat man halt einmal gegen wahrscheinlich die stärkste Mannschaft der Welt verloren. Also finde das noch nicht so dramatisch. Wenn wir Finale 7-1 verlieren, dann können wir uns sogar eher mal drüber unterhalten. Aber wir haben da irgendwie das, ich meine, das war das erste oder zweite Spiel in der Champions League. Ich weiß nicht, ich finde die Delle, die kann man auch schlimmer reden, als sie eigentlich ist. Ich finde Bayern unfassbar stark, auch international schon. Und glaube auch, dass wenn die ein oder andere verletzte Spielerin wieder zurückkommt, Bayern einfach noch stärker ist, weil sie dann einfach auch die Möglichkeit haben, noch besser die Belastung zu steuern als solches.
Und wenn ihr es euch wünschen könntet, Charlotte, du darfst anfangen. Was würdest du dir lieber wünschen? Dass Bayern ein bisschen weniger stark wäre und wir national einen größeren Wettbewerb hätten, aber international auf jeden Fall Viertelfinale Schluss spätestens? Oder würdest du dir wünschen, dass es wenigstens ein Team gibt, das auf Bayerns Augenhöhe spielen kann national, dass es in beiden Wettbewerben dann spannend sein kann?
Ich hätte es schon lieber, dass es ein bisschen spannender in beiden Wettbewerben ist. Also ja, aktuell reicht niemand in der Bundesliga daran und das macht es natürlich vorne wirklich nicht gerade spannend. Ja, aber ich bin wirklich gespannt auch auf dieses Arsenal-Spiel. Also ich finde, Bayern wurde nur das, also um diesen Punkt mit der Defensive, ich finde, die haben da halt, also klar, wenn du die Statistiken vorliest, in der Liga werden die überhaupt nicht gefordert. Aber da gibt's immer mal wieder so kleine Aktionen und ob das jetzt so Abstimmungsprobleme sind, da spielt auch immer wieder jemand anders. Also Wiegestott hier, Balisaga, dann Eriksson und Eriksson, finde ich, sehe ich da schon manchmal so ein bisschen Tempodefizite auch. Aber das ist natürlich auch Meckern auf hohem Niveau, das stimmt schon. Aber ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Arsenal-Spiel. Und eigentlich wünsche ich mir auch, dass Bayern auf jeden Fall mal weiterkommt als Viertelfinale, weil sie das natürlich verdient hätten. Also wir reden da schon von diesen Top-Teams, wo sie gerade versuchen mitzuhalten. Also wenn du gegen Juve so gewinnst und auch gegen andere Teams auf dem Level, dann bist du natürlich schon sehr gut. Und was mir bei Bayern auch gerade gut gefällt in der Liga, ist, dass sie eine krasse Gier auch haben. Also selbst wenn die hoch führen, wollen die immer noch mehr und so. Also die lassen überhaupt nicht nach aktuell.
Darfst aber auch nicht vergessen, dass Arsenal auch aktuell nicht unbedingt die beste Saison spielt, auch hohes Verletzungspech hat. Also ich sehe die noch gar nicht so als den Gradmesser jetzt irgendwie. Es wird mit Sicherheit spannend, weil es schon mal ein ganz anderes Niveau ist, aber ich sehe es noch nicht als so den Gradmesser irgendwie. Also ich würde gerne jetzt nochmal gegen Barcelona Bayern sehen. Weil
ich meine, es war auch eine krasse Leistung von Barcelona damals. Also muss man schon sagen, die hat ein krasses Spiel gemacht. Das stimmt schon.
Na, aber jetzt hast du irgendwie schon deutlich mehr Spiele gespielt. Barcas Kader ist in der Breite eine absolute Vollkatastrophe. und ich glaube, also dieses 7-1 ist halt einfach mal wirklich dumm gelaufen, auf gut Deutsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in dieser Form nicht nochmal passieren würde.
Ja, also das kann man auf jeden Fall so sehen. Andererseits, glaube ich, hast du halt da gesehen, dass der Ansatz, den Bayern hatte, der hat nicht funktioniert und sie waren in diesem einen Spiel nicht in der Lage, von diesem Ansatz irgendwie loszulassen. Also sie haben es halt nicht geschafft, Barca zu pressen und zwar so gar nicht. Und sie haben es aber auch nicht geschafft, im tiefen Block zu verteidigen. Und dann gab eins das andere. Und ich weiß nicht, wie man das jetzt gegen Arsenal sehen wird, aber du kannst schon, also bei den internationalen Spielen auch, weil ich jetzt auch selber auch Juve so quasi als, bin ich so drüber weggegangen, wie sie reagiert haben auf Barca, das war ja ein sehr schmeichelhafter Sieg. Also oder könnt ihr mir genau sagen, ob der Ball drin war oder nicht, der da am Ende drin gegeben wurde. Also da denken wir vielleicht auch ein bisschen zu sehr vom Ergebnis her, ohne dass ich jetzt sagen will, wenn Bayern das nur unentschieden gespielt hätte, dass das alles schlimm wäre. Also es geht schon Hand in Hand, dass die Ergebnisse zu den Leistungen grob passen und deswegen sind die beeindruckenden Ergebnisse dann auch mit einer beeindruckenden Leistung herausgespielt. Aber es ist schon immer noch so ein, also das, was du gesagt hast, Charlotte, diese kleinen Wackler, das finde ich schon auch interessant, dass zum Beispiel auch der Club irgendwie 3 Chancen bekommt von Bayern. Und man natürlich sagen kann, Konzentration und dann hätten sie halt noch 3 weitere Tore gemacht. Und das ist zwar richtig, aber man will es halt wirklich öfter jetzt auf internationaler Ebene sehen. Und ich muss sagen, in Summe finde ich das aber eigentlich schade, dass es quasi so ist, dass wir jetzt auch bei den Frauen vom FC Bayern bei einer Situation angelangt sind, wo man sagt, eigentlich sind es jetzt irgendwie 6, 7, 8 internationale Spiele, die definieren, wie wir eine Saison einranken, weil national müssen sie sowieso durchlaufen, ansonsten war es eine Katastrophe und der Trainer muss raus. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also wenn ich mich entscheiden könnte, ja, ich glaube, ich hätte lieber 4 Teams in der Liga, die um die Meisterschaft spielen. Das war letzte Saison schon geil, als wir da Eintracht Frankfurt oben hatten und Leverkusen noch mit dabei war und so weiter. Und wir alle wussten, naja, wahrscheinlich wird es nicht so zu Ende gehen. Aber es war ein schöner Traum, den wir da gelebt haben. Der Summer of Love war das.
Damals, glaub, also ich hätte auch gerne mindestens 2 Teams, die sich da streiten, aber mehr immer besser. Also ich hätte lieber einen spannenden Kampf auch in der Bundesliga. Also das wäre schon...
Andererseits wechseln die dann aber halt natürlich die Topspielerinnen weg, wenn sie nicht die Champions League gewinnen können. Also es ist die gute alte Diskussion. Kai, magst du noch was ergänzen zu Bayern oder machen wir hier die Sendung jetzt dicht?
Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich glaube, da kannst du nicht mehr viel hinzufügen.
Doch, ich kann noch was hinzufügen. Ich kann nicht sagen, gegen wen sie nach Arsenal noch spielen. Ja. Ingolstadt nämlich, liebe Freundinnen und Freunde da draußen. Arsenal zu Hause, Ingolstadt auswärts und dann PSG auswärts. Das ist der Schedule, wie nur der FC Bayern gerade haben kann. Und damit haben wir es tatsächlich geschafft und haben diese englische Woche besprochen. Bin sehr gespannt auf euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es euch gefallen hat. Dieser kleine, es ist ja wie so ein Zwischenfazit eigentlich in der Saison, deswegen mag ich diese englischen Wochensendungen auch ganz gerne, auch wenn man die ganzen Spiele durchanalysiert und davon dann nichts hier anbringen kann. Das ist ein bisschen frustrierend. Aber umso schöner ist es, dann mit Menschen wie euch so eine Sendung zu machen. Herzlichen Dank an Charlotte Bruch vom Tagesspiegel. Wie immer eine Freude, Charlotte. Schön, dass du da warst.
Danke. Mir war es auch wieder eine Freude, wie immer.
Das ist schön. Und sehr schön. Ich hoffe, die nächste Pause wird nicht so lang. Kai-Ole Schönemann, Schönemann von zockerdonner.de. Jetzt habe ich es gerade noch hinbekommen. Danke, dass du da warst, Kai.
Ja, hat Spaß gemacht, mal wieder hier zu sein. Danke dir.
Und wir müssen gleich noch ein Nachgespräch führen, aber das ist dir hoffentlich eh schon klar. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nur noch der Hinweis an dieser Stelle. Ihr wisst ja, alles, was wir hier im Rasenfunk machen, ist von euch finanziert. Wir sind Paywall-, Werbe- und Sponsorenfrei. Also bei uns werdet ihr nie Sportwetten-Werbung bekommen und wir werden auch nie irgendwelche Automodelle oder Matratzen euch anpreisen, sondern wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung nach dem Value-for-Value-Prinzip. Also ihr überlegt euch, welchen Gegenwert hat denn das, was wir hier im Rasenfunk für euch machen in eurem Leben, und diesen finanziellen Wert lasst ihr uns dann zukommen, wenn ihr denn möchtet, auf rasenfunk.de. Da findet ihr einen Unterstützen-Button, da gibt's alle Informationen, gibt's auch in der Videobeschreibung und in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Herzlichen Dank an alle, die das gemacht haben, und es kommt nicht nur uns zugute, sondern auch unsere Gäste bekommen davon ein Honorar. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei DIY Wii, bei Thomas STHLM, Entschuldigung, bei Felix, bei Exil Schengel und bei Chili 99. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sie haben sich auch als Rasenfunk-SupporterIn auch registriert, und deshalb konnte ich Ihnen hier nach dem Zufallsprinzip danken. In diesem Sinne, empfehlt uns sehr gerne weiter, hört auch gerne in unsere anderen Formate. Wenn ihr Feedback habt zu dieser oder anderen Sendung, dann ist mitmachen.rasenfunk.de die allerbeste Adresse dafür. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, werdet oder bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.